Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt auch ehrlich gesagt ein bisschen Glück, dass ihr dabei seid, weil ich habe schon lange überlegt, weißt du, nach so einer Woche mit 5 Niederlagen, 2 Knieverletzungen, habe ich schon überlegt, ob es sich jetzt lohnt zu sprechen. Aber am Ende sind wir natürlich höchst professionell und deshalb sitze mir auch heute wieder gegenüber, der wie jede Woche immer und jederzeit unvoreingenommene
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, nicht zu den Bulls jetzt, sondern eher in deine Richtung. Wie heiß bist du auf die Twin Towers? Robert Williams, Bol Bol?
Ja, schwierig. Wann darf Bol Bol denn mal spielen? Aber eigentlich, ich meine, gut, sie hatten es ja auch letzte Saison schon mit Taco Fall. Bol Bol ist natürlich ein deutlich besserer Shooter, also klar.
Eben, kannst du breit machen. Brauchen die Celtics ja auch, ne?
Eben. Also so mal ganz kurz, fast seriös. Ich finde ja Bol Bol irgendwie schon interessant. Ich glaube jetzt nicht, dass er bei den Celtics irgendwie reinpasst, aber wenn man so groß ist und so gut werfen kann, dann ist es ja vielleicht sogar irgendwann möglich, wenn man ansatzweise stabil bleibt vom Körper her, dass man irgendwo eine Rolle findet. Aber wann und wie das sein wird, keine Ahnung. Ich glaube, die Celtics haben das ja jetzt eher rein aus finanziellen Gründen sich an diesem Trade beteiligt und ob er mal für die Celtics spielt, mal gucken.
Mal gucken, genau. Also der Vollständigkeit halber, es gab eben diesen Drei-Team-Trade zwischen den Nuggets, Celtics und
Spurs,
genau. Bryn Forbes zu den Nuggets, Bol Bol und PJ Dozier, der sich das Kreuzband gerissen hat, zu den Celtics. Und die Spurs bekommen den Pick, ne?
Und Juancho Hernan
Gómez. Ah, genau, das war quasi die Salary-Einsparung der Celtics. Irgendwas zu dem Trade, was dir einfällt, abgesehen von Bol Bol, ist interessant. Irgendwas, wo du sagst, okay, Bryn Forbes ergibt jetzt Sinn für die Nuggets, oder?
Ja, also eigentlich einfach nur das. Ich meine, die Nuggets haben so einen dermaßen erbärmlichen Supporting Cast momentan, also gerade von der Bank. Wenn man sich da jetzt momentan Spiele von ihnen anschaut, ist irgendwie eigentlich fast immer der gefährlichste, der reinkommt, ist Bones Highland, so der Rookie, der aber halt irgendwie 37% aus dem Feld trifft. Und also der hat Spiele, wo er irgendwie ganz gut aussieht. Zum Beispiel jetzt gegen die Lakers war er halt nice, aber hat auch Spiele, wo er einen von 10 trifft und ich wenig beiträgt. Und ansonsten kommt halt aber auch kein Scoring von der Bank. Und also Bryn Forbes löst da jetzt bei weitem nicht alle Probleme, aber jemand Zusätzliches, der reinkommt und ein paar Würfe versenken kann, finde ich jetzt nicht verkehrt aus Sicht der Nuggets, zumal sie ja dafür niemanden abgegeben haben, der diese Saison irgendwas beiträgt bei ihnen.
Ja, eben. Also im Prinzip haben sie einen, der spielen kann auch, also der fit ist sozusagen.
Und das ist im Backcourt selten bei ihnen.
Ja, eben. Also von der allein deshalb lohnt sich schon, wie gesagt, aus Celtics Sicht. Abwarten, oder? Also wie es weitergeht. Und du hast ja schon gesagt, es ging eher darum, irgendwie Salary einzusparen. Und bei den Spurs wäre das Riesending, dass sie mal wieder einen Mid-Season-Trade gemacht haben, oder? Ja. Also, aber macht es jetzt auch nicht groß
fett wahrscheinlich. Der letzte, den sie gemacht haben, war ähnlich signifikant, oder? Also da ging es auch um irgendwelche absolut legendären Spieler. Ich habe leider gerade vergessen, um wen.
Ich habe es auch nicht mehr im Kopf, aber es ist, ja.
Es war so ein ähnlicher Blockbuster.
Ja, genau. In San Antonio, die großen Dinge passieren eher im Sommer, wenn man Zeit hat, sich zu überlegen und zu gucken. Genau. Grundsätzlich soll es halt aber gar nicht unbedingt nur um Trades gehen oder viel um Trades gehen, sondern wir besteigen wieder den Bandwagon. Es geht nach Cleveland, beziehungsweise ihr habt uns nach Cleveland geschickt. Danke dafür, hat Spaß gemacht. Darüber werden wir heute sprechen. Worüber wir nicht sprechen werden: Kevin Durant und seine Knieverletzung und den Cam Reddish-Deal, denn das haben wir schon getan, am Montag, bei Patreon. Patreon, ne? Denn da gibt es nämlich diese Seite patreon.com/korbjäger-podcast und Korbjäger mit.
Hi.
Vollkommen richtig. Dort könnt ihr uns unterstützen mit monatlichen Beiträgen, wenn ihr das wollt und wenn ihr findet, dass das, was wir hier tun, unterstützenswert ist. Vielen, vielen Dank an all die, die es schon tun. Und gleichzeitig gibt es eben extra Content. Also wir haben da unser Format 25 Minutes or Less. Da sprechen wir dann über aktuelle News, über Themen, zum Beispiel Knieverletzungen von MVP-Kandidaten. Schaut da also gerne mal rein, wenn ihr wollt. Und bevor wir zu den Cavs kommen, hat mir Ole aber gerade gesagt, er würde gern noch 2, 3 Sätze verlieren zu Frank Vogel, der angeblich auf dem Hot Seat sitzt. Und da der Rant ja oft meine Aufgabe ist, wobei letzte Woche gab es ja auch schon einen kleinen Rant von Ole, also Ole hat einen Lauf. Und damit würde ich einfach sagen, die Bühne gehört dir.
Okay, also der Vollständigkeit halber, sie haben es Also es ist ein Bericht von The Athletic, der letztendlich aussagt, dass Frank Vogel momentan um seinen Job coacht und dass er evaluated wird on a game-to-game basis. Das ist so die Formulierung, wo ich dachte, das kann eigentlich gar nicht euer Ernst sein, weil das halt, also die Aufgabe von einem Coach ist ja normalerweise nicht ausschließlich nach einer Auszeit das richtige Play anzusagen. Also vor allem in einem Team, wo du halt LeBron hast, der die Entscheidung sowieso alleine trifft. Oder Westbrook, der die Entscheidung sowieso, sagen wir mal, überwirft. Das trifft auf jeden Fall auch irgendwelche Entscheidungen. Das ist ja, die Lakers sind jetzt nicht Team, hey, Coach sagt jedes Play an. Oder Coach, was du jetzt in einem Sideline-Interview sagst, das ist ausschlaggebend. Aber danach evaluieren wir dich. Also diese Prämisse halte ich schon mal für ausgemachten Schwachsinn. Selbstverständlich. Also, man weiß ja nicht, von wem die Formulierung kommt. Ich tippe mal, sie kommt halt von irgendwem aus der Organisation, der das gegenüber die Athletic lanciert hat. Also normalerweise, wenn die Kollegen dort sowas in der Richtung schreiben, dann denken sie sich das ja nicht selbst aus, sondern haben es halt von irgendwem. Vielleicht ist es auch von Klatsch, von irgendeinem Spieler, vielleicht ist es auch im Front Office. Keine Ahnung, aber jedenfalls, was ich mir dazu halt denke, erstmal ist, dass wenn es schon an so einem Punkt ist, wo die Lakers eigentlich denken, einzelne Spiele machen jetzt den Unterschied, ob wir den behalten, dann sollten sie ihn längst rauswerfen. Also, weil dann ist es, dann hat er ja schon verloren. Dann ist ja diese ganze Situation für ihn nicht mehr zu retten. Und vor allem hat er ja als Coach dann offensichtlich auch nicht das Standing, was es braucht, um den Kurs zu korrigieren, sage ich mal. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob das sportlich überhaupt möglich ist. Da spielen ja noch ein paar mehr Faktoren mit rein und auf viele hat er überhaupt keinen Einfluss. Aber wenn quasi nach außen signalisiert wird, okay, jedes Spiel könnte jetzt über seinen Jobstatus entscheiden, dann hat er da nichts mehr verloren. Also ganz ehrlich, dann kann er aus der Situation, glaube ich, nichts mehr rausholen. Und keine Ahnung, es sind halt viele Sachen, auf die der Coach überhaupt keinen Einfluss hat. Und irgendwie die Art und Weise, wie das formuliert ist, die Art und Weise, wie das ja offensichtlich einfach ein Bauernopfer ist, macht einen irgendwie betroffen, finde ich. Also, weil die ganze Zeit, die Vogel da ist, ist ja schon irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, holprig. Also, er war damals die dritte Wahl, als sie ihn geholt haben. Sie wollten erst Monty Williams, dann wollten sie Tyronn Lue. Dann haben sie stattdessen ihn bekommen. Dann ist er in der ersten Saison Meister geworden, hat es letzte Saison geschafft, obwohl sie über mehr als die Hälfte der Spiele ihren besten Verteidiger nicht hatten, dass sie trotzdem die zweitbeste Defense der Liga war. Also, eigentlich massiv beeindruckend. Und trotzdem wollten sie ja ihn eigentlich, schon da war das ja nur so halb überzeugend, dass sie ihn überhaupt behalten haben. Also sie haben, sein Vertrag wäre diese Saison, Ende dieser Saison ausgelaufen und sie haben ihn dann verlängert im August, aber halt ein Jahr zusätzlich, was normalerweise halt schon heißt, okay, lame duck bist du nicht, aber eigentlich auch irgendwie schon. Also er ist ja schon in einer blöden Position halt in die Saison gekommen und dann, ja, mal ganz abgesehen von dem Kader, der bescheuert ist und der irgendwie für seine größte Stärke, sage ich mal, schwierig ist. Also er ist ja jemand, der gute Defenses zusammenbauen kann und der auch über die letzten Jahre gezeigt hat, dass er das auch mit unterschiedlichen Spielertypen kann, dass er irgendwie Stärken identifizieren kann und die Leute dann richtig einsetzen kann. Aber wenn du halt im Lauf von 14 Monate ist her, dass die Lakers Meister geworden sind in der Bubble, das ist irgendwie echt crazy.
Das ist krass, ja.
Da ist ziemlich viel passiert in der Zwischenzeit. Ja. Aber also abgegeben seitdem, Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope, Kai Kuzma, Alex Caruso, den man einfach hätte behalten können, weil das nur ein finanzielles Ding war. Das war ja nicht mal an dem Westbrook-Trade beteiligt und so. Und das sind nur einige Namen, aber das sind ja die Leute, die auf dem Flügel verteidigt haben. Und dann irgendwie hinzugehen und zu sagen, Vogel Frank, du hast das ja vielleicht 2 Jahre lang ganz gut gemacht, aber jetzt die Defense ist blöd, weil sich unsere Spieler teilweise nicht anstrengen, weil sie teilweise nicht verteidigen können. Das ist deine Schuld, weil du hast den Kader zusammengebaut oder was auch immer. Also es ist irgendwie einfach so ein typisches Lakers-Ding. Und sie haben jetzt eigentlich quasi keine Optionen mehr, was sie sonst machen können. Also schmeißen sie halt den Trainer raus, weil der ist bestimmt schuld.
Ja. Irgendwas muss man tun, ne? Und wenn schon keiner Talen Horton Tucker haben will und dafür seine Superstars opfern will, dann ist halt der Trainer irgendwann dran. Aber genau das ist ja der Punkt. Ich meine, du holst einen Trainer und der mit gewissen Stärken und beraubst ihn dann, wie du sagst, sozusagen seiner Stärken, indem du quasi ihm Spieler gibst, bei denen ja jeder sagt vor der Saison, das ist ja nett, dass die alle werfen können, aber die können halt jetzt nicht richtig verteidigen. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, ob die Lakers das als Team irgendwie hinbekommen, weil Frank Vogel das in den letzten Jahren ja auch gut hinbekommen hat. Und ich weiß noch, während seiner ersten Saison haben wir uns ja auch überlegt, so oder vor seiner ersten Saison, als er gesagt hat, wir wollen eins der besten Defensivteams der Liga werden, haben auch viele gesagt so, mal schauen. Es hat dann funktioniert über 2 Jahre, aber ich glaube, damals war eben auch noch nicht so bekannt, wie gut Alex Caruso theoretisch verteidigt. Damals wusste man noch nicht genau, wie sich das alles zusammensetzt. Und jetzt hast du aber halt, ja klar, jetzt hast du halt diese Offensivspezialisten sozusagen und hast dann, wie du sagst, halt diesen Kader. Und nur weil alle sagen, muss es nicht stimmen, aber irgendwo bei diesem Kader hat jeder vorher gesagt, okay, mal sehen, wie das irgendwie funktioniert. Dazu diese ganzen Verletzungen, LeBron war eine Zeit lang raus, Davis ist jetzt gerade raus. Ja. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob der Coach jetzt wirklich derjenige ist, der da die Hauptschuld trägt. Also sicherlich leistet er seinen Beitrag, sicherlich kann man dann irgendwie drüber streiten oder drüber sprechen und man weiß natürlich nicht, was intern abläuft. Nur, ja, das ist dann halt immer so, es wirkt, wie du sagst, so ein bisschen so wie ein Bauernopfer und vielleicht ist Standing halt auch einfach immer so eine Sache. Ja. Damals, als er gekommen ist, wie du sagst, hat auch nicht gesagt, ah ja, Frank Vogel, haben wir uns gedacht, passt gut, ne? Aber irgendwo, ja.
Ja, um das mal für Süddeutsche richtig zu formulieren, wenn du einem Koch ranzigen Analogkäse hinlegst, dann kannst du dich nicht darüber beschweren, wie die Käsespätzle nicht so schmecken, wie du das gerne hättest. Und irgendwie, irgendwie ist es ein bisschen so, ohne jetzt zu sagen, dass er irgendwie diese Saison perfekt Job macht, also glaube ich nicht, so unter anderem halt wie lange irgendwie die DeAndre Jordan Teil der Rotation war und man irgendwie mit 2 nicht Floor-Spacing Bigs plus Westbrook gespielt hat, so das war halt, glaube ich, ein bisschen kurzsichtig und sicherlich nicht richtig, aber es ist halt, wie gesagt, dann auch teilweise einfach dem Kader geschuldet, den man ihm dahingestellt hat. Und deswegen jetzt, also ich glaube, es hat dann jetzt wahrscheinlich einen Punkt erreicht, wo man ihn dann gehen lassen muss. Mhm. Vogel wird dann wiederum schnell, ja, wahrscheinlich der heißeste Free Agent auf dem Coaching-Markt, glaube ich. Also weil er halt in Wirklichkeit schon über die Jahre gezeigt hat, dass er ein guter Coach ist. Und die Frage ist halt, ob die Lakers jemanden finden können, der jetzt aus der Mixtur, die sie da haben, dann ein Top-Team machen kann. Oder ob es halt einfach so ist und ob es dann ein Versuch der Hilfe ist, der aber einfach nicht wirkungsvoll bleibt. Weil, also ich sehe zumindest das nicht so richtig. Es wird natürlich besser werden, wenn Davis wieder da war. Also ich habe es mir auch nochmal angeguckt, so dass das Defensivrating, wenn er auf dem Court Stand diese Saison ist bei 108. Das ist jetzt auch nicht Elite, aber es ist deutlich besser als das, was sie so als Team sonst fabrizieren. Das wird natürlich helfen, wenn er wieder da ist. Auch wenn sie dann sagen, okay, Davis, du bist unser Fünfer, LeBron, du bist der Vierer und eigentlich wahrscheinlich der Backup-Fünfer. Und wir brauchen Dwight Howard nur noch in speziellen Matchups gegen bestimmte Gegner und ansonsten gehen wir erstmal so damit. Das wäre ja schon mal ein Anfang und ich glaube, sie können dann auch besser sein, als sie jetzt gerade sind. Aber die Frage, ob man dann aus dem Team, was sie da haben, ohne irgendwelche ganz, ganz großen Deals, wo ich echt nicht so wirklich weiß, wo die herkommen sollen, ob man aus dem Team eins machen kann, was dann wirklich gefährlich ist Richtung Playoffs. Da bin ich mir halt, ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Aber ich meine, ich lasse mich da auch zur Not überraschen. Momentan es wirkt halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, irgendwie ist scheiße und alles ist blöd, aber dann lass uns doch den Coach rausschmeißen, weil das Front Office wird sich nicht selbst entlassen und die Spieler sind halt auch erstmal so da, wie sie da sind, weil, wie gesagt, der Spielraum fehlt, um den Kader irgendwie grundsätzlich umzukrempeln. Natürlich können sie ein paar Sachen machen. Sie werden auch dieses Jahr wieder 1-2 Leute vom Buyout-Markt bekommen. Irgendein Trade zaubern sie sicherlich auch noch aus dem Hut. Mal gucken, was das dann wird, aber wie gesagt, um das so grundsätzlich umzukrempeln, fehlt ja wahrscheinlich einfach die Flexibilität.
Das ist vielleicht das Einzige, was ich mir jetzt aber so ein bisschen vorstellen könnte, dass man halt sagt, okay, wir haben es jetzt über die Hälfte der Saison gesehen, dass Frank Vogel jetzt aus dem Team nicht das rausholt, was wir gerne hätten. Und wir versuchen es jetzt halt einfach mit jemand anderem, weil uns die Hände gebunden sind im Prinzip, um die ganz großen Veränderungen innerhalb des Teams irgendwie voranzutreiben. Das wäre jetzt so das Einzige, ja, wo es dann irgendwie Sinn ergibt. Und wie du sagst, wenn man zu diesem Schluss kommt, sollte man ihn halt durchziehen. Also dann so irgendwie dieses, wir schauen von Spiel zu Spiel, ist dann halt auch so ein bisschen unwürdig. Ja gut, aber andererseits, vielleicht denkst du, okay, auf einmal kommt der große
Da kommt der Motivationsschub für den Vogel Frank, der dann
auch der große Hurra-Moment
und das macht wie Eric Spoelstra und seine Spieler einfach schubst, wenn sie nicht in dem richtigen Ort sind oder den Ball nicht genug fordern. Vielleicht muss er einfach mehr Engagement zeigen an der Seite.
Das kann natürlich sein. Oder vielleicht einfach
muss er auch die Spoelstra so winken, wenn gegnerische Teams werfen. Also da gibt es ja schon noch alle möglichen Sachen, die er anders machen kann und muss.
Mehr geben auf jeden Fall. Nee, aber ich hatte eher so gedacht an diese Glühbirne, die angeht, weißt du? So eher, ich spiele jetzt die und die Rotation, beziehungsweise wir laufen jetzt die und die Plays oder wir passen unsere Schemes so und so an.
Ja.
Keine Ahnung, aber Lakers halt. Ja. Ich sag's einfach mal so, ich finde die Lakers, wie sie einfach operieren, finde ich einfach scheiße.
dieser Aktionismus ist halt krass, ne?
Ja, weil man einfach, ich habe ja schon mal hier anhand des Beispiels Gary Payton II, habe ich ja schon mal gesagt, und Avery Bradley, habe ich halt, nicht, dass die Warriors alles richtig machen, aber einfach, was ist denn so schlimm an Kontinuität und daran einfach mal zu versuchen, rund um Superstars was aufzubauen? Also, oder beziehungsweise, und du hast ja dann auch gesagt, man hat ja schon mal ein Mittel, man hat ja schon mal einen Weg entdeckt, der genau dorthin führt, mit dieser Mannschaft, wo man hin möchte. Also, was ist denn so schlimm daran, einfach mal die Dinge. Also warum sucht man immer irgendwo noch eine Abkürzung? Also man hätte es ja kontinuierlich einfach eine Strategie entwickeln, beibehalten und optimieren können. Aber nein, wir brauchen mehr Stars, es muss schneller gehen, es muss sicherer sein, weiß ich nicht. Und das ist halt einfach.
Es muss vor allem der größtmögliche Name sein, ne? So, weil sie hätten ja in der Offseason auch nach allem, was man so lesen kann, sie hätten auch DeMar DeRozan und Buddy Hield kriegen können. So. Das wäre auch vielleicht ein bisschen viel Offense, bisschen wenig Defense, aber selbst wenn, das Team stünde besser da und sie hätten vor allem auch nicht ihre ganze Tiefe abgeben müssen, um dann nachträglich irgendwie auf Minimalverträgen die Leute zu verpflichten, die gerade noch irgendwo verfügbar waren, was ja viele der Spieler, die sie haben, einfach sind. Also ohne da jetzt irgendwie mega respektlos sein zu wollen. Aber das ist natürlich nicht die erste Auswahl, die man irgendwo hätte bekommen können. Und naja, das ist halt der größte Name. Aber also, es sind die Lakers, aber es ist ja auch LeBron, es ist ja auch Clutch. Es ist ja schwer, da dann überhaupt richtig auszubaldowern, wer da jetzt so der Hauptfederführend ist. Aber also den Punkt, dass da niemand Bock hat oder niemand Geduld hat, auch nach der letzten Saison, man hätte ja sagen können, als wir alle fit waren, waren wir richtig gut. Also über die ersten Saisonwochen waren wir wahrscheinlich das beste Team der Liga, obwohl wir uns nicht mal angestrengt haben. Und dann gab es ganz viele Verletzungen. Wir waren trotzdem defensiv gut, aber es ging halt alles nicht so zusammen, wie wir es hätten haben wollen. Das wäre ja alles nicht falsch gewesen. Also man hätte ja einfach sagen können, okay, ein, zwei Sachen müssen wir verändern, mit ein, zwei Sachen waren wir nicht zufrieden, aber ganz falsch war unser Ansatz ja nicht. Und wir galten bis zu den Verletzungen trotzdem als Top-Favorit auf den Titel. So, vielleicht versuchen wir es einfach nochmal. Vielleicht klappt das ja. Aber nein, da hatte man halt einfach keine Geduld für. Und also so zerbröselt der Keks dann nun mal. Also mehr kann ich dazu irgendwie auch gar nicht sagen. Das ist halt immer das Problem mit den Lakers, da irgendwie immer was los ist, redet man ja viel über sie, aber eigentlich momentan ist ja nicht so, dass sie das jetzt sportlich rechtfertigen würden, dass man immer wieder über sie reden muss und an der Situation oder an den Problemen, wie sie gerade haben, ändert sich ja auch nicht so viel. Aber sind halt die Lakers. Sollen wir mal. Sie sind zumindest immer interessant. Also das muss man ihnen lassen.
Ja, aber eigentlich ist es auch irgendwie uninteressant, also irgendwie ist es halt so, ja, keine Ahnung, es ist ein Thema und ich frag mich schon, also welchen Beitrag halt LeBron dann irgendwie da leistet, weil irgendwie so richtig Kontinuität gab es halt eigentlich mit LeBron gab es eigentlich so seit den ersten Cleveland-Tagen nicht mehr, oder? Also seit seiner ersten Cleveland-Zeit, also es war dann schon immer so,
okay, es ist in Miami in der ersten Saison ist er zu Pat Riley und hat gesagt, willst du nicht coachen, weil er keinen Bock mehr auf Eric Spoelstra hatte, so.
Ja, also
das ist aber halt der Unterschied. Er war sonst nie in einer Organisation, wo jemand dann auch das Standing oder die Coronis gehabt hätte, um zu sagen, nee, so, ich bin überzeugt, dass Eric Spoelstra genau der Richtige ist für dich und für dieses Team.
Ja.
Und der hat mein Vertrauen und deal with it sozusagen. Also deal with it sagt sonst nie jemand zu LeBron, glaube ich. Das ist halt so eine Realität. Ja. Und er hat sich das ja auch erarbeitet. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, das ist ja alles irgendwie das große LeBron-Thema, aber dieses Thema ist halt einfach so.
Eben, und es ist legitim, dass wie du sagst, dass er seine Meinung äußert, dass er Probleme, die in seinen Augen entstanden sind, anspricht. Gleichzeitig aber irgendwo keine Ahnung, man weiß ja immer nicht, wie groß sein Einfluss auf gewisse Deals, auf gewisse Entscheidungen ist. Aber es wirkt halt einfach so dermaßen aktionistisch und ich, ja, naja, egal. Eigentlich auch, wir wollen eigentlich über die Cavs sprechen und sprechen ja, über LeBron.
Er kann einfach dorthin traden und dann läuft es für ihn, dann kann er nochmal Meister werden.
Ja, genau. Wahrscheinlich. Das ist vielleicht der große Ansatz, für der große Hebel für die Lakers
in diesem Jahr. Aber einfach LeBron traden. Darüber sprechen wir später auf dem Bandwagon.
Genau. Wir wollen so schnell wie möglich zu den Cavs kommen, sprechen vorher aber noch ganz kurz über zwei Verletzungen. Einerseits Paul George sollte ja ursprünglich, glaube ich, nach 3 bis 4 Wochen wieder evaluiert werden, beziehungsweise mehr oder weniger zurück sein. Jetzt gab es einen Bericht im Bleacher Report, dass er nochmal 3 bis 4 Wochen braucht, glaube ich, beziehungsweise dass er
eventuell... Das haben die Clippers offiziell gesagt.
Ah, das haben die Clippers gesagt, sorry, genau.
Bleacher Report hieß es, dass er vielleicht die ganze Saison verpasst.
Genau, so rum war's. Ja, wahrscheinlich je länger Paul George verletzt ist, beziehungsweise je unklarer sein Fitnesszustand ist für den Rest der Saison, desto unwahrscheinlicher ist wahrscheinlich auch, dass wir Kawhi dieses Jahr nochmal sehen, oder?
Denke ich auch. Also ich meine, die Clippers haben zwar keinen Grund zu tanken oder so, weil sie den eigenen Pick sowieso nicht haben. So, das spielt jetzt keine Rolle für sie, aber es gibt dann auf jeden Fall keinen richtigen Grund, um jetzt irgendwie zu sagen, so, wir müssen das jetzt irgendwie beschleunigen, sondern dann kann man vielleicht eher sagen, dann nehmen wir uns die Zeit und hoffen darauf, dass beide nächste Saison komplett gesund sind. Also ich meine, vielleicht verheilt es jetzt bei George auch schneller, aber momentan sind sie halt einfach in einer Situation, wo sie jetzt offensiv wirklich keine Lösung mehr haben. Also sind jetzt, glaube ich, mittlerweile die dritt- oder viertschlechteste Offense der Liga. Defensiv ist ja immer noch gut, aber wenn jetzt nicht Reggie Jackson oder Nick Batum explodieren, dann fehlen halt einfach...
Was sie regelmäßig tun.
Gelegentlich ja schon, aber halt nicht oft. Es fehlt dann einfach an allem. Und dann muss man halt auch einfach sagen, dann ist es wahrscheinlich eher eine verlorene Saison. Dann kann man halt vielleicht gucken, ob sich die Strategie jetzt Richtung Trade Deadline ändert. Sie haben ja relativ viele Verträge, mit denen man im Prinzip was anfangen kann. Ob man versucht, das Team irgendwie noch zu verjüngen oder zu ergänzen, perspektivisch, um dann nächste Saison richtig anzugreifen. Also mal schauen. Aber für den Moment denke ich dann eher, dass wir von den Clippers diese Saison keine Wunderdinge mehr erwarten können.
Es deutet einiges drauf hin. Und im Endeffekt muss Tanking ja nicht, also in dem Sinne, klar geht es Richtung Draft, Richtung Picks, aber es kann ja auch sein, okay, wir sammeln uns und schauen, dass wir nächstes Jahr bestmöglich dastehen. Und das kann eben, wie du sagst, heißen, dass Kawhi nicht mehr zurückkommt dieses Jahr, dass du auch bei Paul George eher ein bisschen mehr Zeit einplanst, als es zwingend notwendig wäre, wenn die Möglichkeit bestünde, dass du noch einen Playoff-Run hinlegst und dass du eventuell den ein oder anderen kleinen Deal irgendwie einfädelst und das Team halt einfach und jetzt halt schon Richtung nächste Saison schaust und die Saison damit abhakst.
Ja, du kannst halt Leuten wie Brandon Boston oder Terrence Mann, kannst halt noch mehr Spielzeit geben und schauen, was die können, was die bringen und welche Rolle sie dann vielleicht nächste Saison spielen können.
Genau, und ihnen auch neue Erfahrungen bescheren damit, also die sie halt dann irgendwie in anderen Situationen dann, wenn die großen beiden dann zurück sind, irgendwie gewinnbringend einsetzen können. Dazu die Nachricht, Miles Turner, Ermüdungsbruch im Fuß, ist einerseits natürlich interessant, weil es immer schade ist, wenn sich jemand ein bisschen intensiver verletzt und andererseits, weil ja es seit Wochen diese Trade-Gerüchte rund um die Pacers gibt, weil die Pacers bereit sein sollen, Sabonis oder Turner abzugeben, weil sie eventuell Richtung Rebuild gehen wollen und bis jetzt hat sich jetzt noch nicht das große Turner-Angebot rauskristallisiert. Ich habe auch vor kurzem gelesen gehabt, dass die Pacers eigentlich einen relativ hohen Gegenwert wollen, egal wen sie da jetzt irgendwie abgeben. Und da ist jetzt natürlich, kommt die Verletzung natürlich nicht ganz, also eine Verletzung kommt natürlich nie gelegen, aber in dem Fall Ermüdungsbruch, ich glaube in 2 Wochen soll er sogar nochmal untersucht werden, fand ich, also Ermüdungsbruch kann ja viel heißen, ne? Das ist jetzt nicht so Knochen durch und alles kaputt, sondern es kann ja auch irgendwie ein Haarriss sein oder so, von daher muss man da einfach mal abwarten, aber es ist natürlich bei einem großen Spieler Fußfrakturen, egal wie groß, nimmst du natürlich nicht so wahnsinnig gern irgendwie als anderes Team. Und beziehungsweise das nimmt dir, glaube ich, als potenziellem Trade-Partner eine gewisse Sicherheit und du bist dann vielleicht auch zögerlicher. Und dann ist halt die Frage, was dann irgendwie an Gegenwert kommt. Wie würdest du es denn so sehen als GM quasi? Würdest dich jetzt total abschrecken vor Turner oder würdest du sagen, ich meine, klar, du machst eh einen Medizincheck, aber...
Nee, mich würde es nicht total abschrecken. sondern, also klar, man muss das untersuchen, wie du gesagt hast, sind ja völlig unterschiedliche Schweregrade möglich bei so einer Verletzung. Was genau das bedeutet, ist erstmal unklar, aber ich würde denken, also eigentlich würde ich es fast in die andere Richtung drehen, sondern denken, okay, bisher haben die Pacers gesagt, eigentlich wollen wir zwei Erstrunden-Picks oder einen Erstrunden-Pick plus einen jungen, interessanten Spieler oder was weiß ich. Das ist ja schon eine relativ stabile Forderung. Vielleicht kann man jetzt denken, okay, ihr wisst aber auch, nach der kommenden Saison läuft sein Vertrag aus. So viele Gelegenheiten kriegt ihr wahrscheinlich nicht mehr, was für ihn zu bekommen. Geht er jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen runter mit dem Preis. Mhm. Und also beispielsweise, für mich ist immer Charlotte das Team, was ich da halt unbedingt melden sollte.
Ja.
Vielleicht kann man ihn jetzt ein Stück weit günstiger bekommen. Und dann, wenn man jetzt davon ausgeht, ist vielleicht ein Monat, den er verpasst, und dann ist er aber rechtzeitig bereit, um sich einzuspielen und ist für die Playoffs da, dann erhöht das ihre Chancen in dieser Saison, dann erhöht das ihre Chancen in der nächsten Saison und ist für mich das Risiko wert. Und wenn du gleichzeitig aber das Gefühl hast, oder also wenn er sich halt nicht so erholt, wie man das gerne hätte und vielleicht länger ausfällt oder auch nächste Saison sich noch weiter damit ein bisschen rumplagt, dann ist es halt trotzdem so, der Vertrag läuft halt nach der kommenden Saison aus. Also es ist jetzt nicht so, dass du gerade das Mega-Risiko dann hast oder deine Franchise über Jahre dadurch schädigst, wenn du jetzt einen Trade für ihn einfädelst. Also ich finde, als Team, das überzeugt ist, hier, das Skillset von Turner passt bei uns eigentlich rein, sollte sich jetzt nicht abschrecken lassen, sondern sagen, machen wir. Hey, gib dir uns den jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen günstiger.
Fändest du zum Beispiel, würdest dann auch reichen, weiß ich nicht, einen Erstrunden-Pick, vielleicht auch zukünftigen Erstrunden-Pick plus einen Big Man, der theoretisch werfen kann, dessen Vertrag auch nach der kommenden Saison ausläuft, der so ein bisschen vielleicht zumindest offensiv ein bisschen besser neben Turner passt, der...
Meinst du neben Sabonis?
Neben Sabonis, Entschuldigung. Ja,
neben Bist Sabonis passt. Bist du bei irgendwem von den Bulls angekommen wieder?
Natürlich.
Willst du Vucevic jetzt schon opfern, nur weil er Novak Djokovic zur Seite gesprungen ist? Ich kann es verstehen.
In dem Moment hatte ich mit ihm gebrochen. Nein, natürlich nicht. Das natürlich nicht. Wobei, aber also ich hab tatsächlich dann aber schon gemerkt, so, hey, okay, irgendwie, ich sehe ihn jetzt, also es war ja Montag, und dann habe ich schon gemerkt, während des Spiels habe ich weniger seiner kurzen Jump-Hooks, die auf dem Ring gelandet sind, entschuldigt, beziehungsweise mir weniger, es wird schon noch, dann habe ich gedacht, Mann, Alter, komm mal klar jetzt. Ja. Ist schon interessant, wie das menschliche Gehirn dann in solchen Situationen dann funktioniert, dass man dann irgendwie so ein bisschen, ja, man muss ja nicht ganz abbringen, darf man natürlich auch sich selber dann hinterfragen, aber ich glaube nicht, dass Vucevic die Antwort, beziehungsweise die Antwort auf die Träume der Pacers ist, genauso wenig wahrscheinlich der Portland-Pick plus Vucevic. Aber ja,
das wird in einem Drei-Team-Trade oder so vielleicht.
Ja. Ne?
So, da können wir dann anfangen. Aber die werden ja vollkommen besoffen, wenn sie sich jetzt neben Sabonis Vucevic stellen, nachdem sie die letzten 4 Jahre dann in den Stehen hatten. Also das ist ja defensiv eine deutlich schlimmere Kombination.
Das ist korrekt. Also wie gesagt, das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, aber ja.
Aber bin gespannt. Aber er muss halt weg. Ne? Also das habe ich jetzt schon, das lese ich
Turner
jetzt schon
raus. Du? Nee, Vucevic. Turner. Nein, er muss noch nicht weg. Es ist einfach...
Das Ding ist durch. Also ich verstehe schon.
Montag hat geschmerzt und so die mangelnde Konstanz schmerzt so ein bisschen und mal gucken.
Ich finde es gut, dass ich dich langsam auf die dunkle Seite ziehe, was Vucevic angeht. Oder sagen wir die erleuchtete Seite.
Die vermeintlich erleuchtete Seite. Ja. Es kann auch noch sein, dass in den Playoffs alles ganz anders aussieht plötzlich. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was Richtung Trade Deadline passiert, sowohl bei Miles Turner als auch bei den Chicago Bulls, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass was passiert.
Ja.
Jetzt sollen erstmal alle fit werden, weil gerade macht es wirklich nicht so viel Spaß. Also ich habe dir ja geschrieben, dass Matt Thomas, Tony Bradley Pick and Roll am Montag gegen die Grizzlies, das in einem Turnover endete. Nichts gegen die beiden, aber es sind halt nicht die beiden, von denen du jetzt erwartest, dass sie im Pick and Roll laufen unbedingt.
Ja.
Wenn du momentan am Platz 1 der Eastern Conference stehst. Aber ich hatte so ein bisschen Jim Boylan Flashbacks, also Jim Boylan Phase Flashbacks, einfach weil einfach zu viel fehlen momentan. Also wenn ja, Cavs.
Ich glaube, während dieser Aktion, von der du geschrieben hast, hat mein Wasserhahn einmal einfach einen traurigen Tropfen abgegeben. Er hat geweint So, das,
wahrscheinlich.
Das kommt bisweilen einfach vor.
Ja.
Aber ja, reden wir über die Cavs. Das macht mehr Spaß im Zweifel.
Das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Auch wenn, also wir haben sie ja Mitte Dezember, habt ihr sie uns ja netterweise beschert. Und dann ging es eigentlich mehr relativ schnell mitten rein in die heiße Covid-Phase. Und wir mussten eigentlich erstmal so ein bisschen die Durchseuchung der Liga abwarten irgendwie, bis wir dann wirklich die Cavs dann wieder gesehen haben. Also gefühlt jeder war da auch mal raus. Dann gab es natürlich diesen bitteren Kreuzbandriss von Ricky Rubio. Wir haben uns das ein bisschen mehr Zeit genommen, reden deshalb jetzt über die Cavs, haben sie uns jetzt und haben jetzt alles mal zusammengefasst und wir haben ja diese Kategorie, ne? Wisst ihr ja hoffentlich noch vom letzten Mal, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, ich bete sie jetzt nicht runter, aber ich sage sie an, wenn sie dran sind. Und jetzt zu Beginn, weil das aus unserer Sicht sehr viel Sinn ergibt, fassen wir die Saison in ein paar Sätzen zusammen. Und ich weiß nicht, ich finde, man kann bei den Cavs so auch so ein bisschen fast Stichworte verwenden. Also Überraschung einerseits, weil ne, niemand hat irgendwie damit gerechnet. Also gerade mit diesem extrem großen Lineup mit 3-7-Footern im Endeffekt. Dann immer wieder Gegenwind, die ganzen Verletzungen. Rubio, dazu Sexton raus, Rondo kommt, Rondo ist wieder verletzt, Okoro raus eine Zeit lang. Und, aber sie haben auch diese eine gewisse Widerstandsfähigkeit, weil sie sich nach jedem Rückschlag eigentlich wieder gefangen haben und eine extreme Konstanz irgendwie, finde ich, über die Saison gesehen, an den Tag legen und halt mittlerweile immer noch unter den besten Teams im Osten sind. Oder wie hast du es jetzt so wahrgenommen in den letzten Wochen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mir auch ein bisschen Sorgen um sie gemacht, als Rubio ausgefallen ist, weil ich dachte irgendwie gerade so dieser zusätzliche Playmaker neben Garland, das hat schon irgendwie geholfen. Das war schon auch irgendwie wichtig, aber es gab halt eigentlich nur einen kurzen Wackler und dann haben sie sich irgendwie sehr schnell wieder gefangen. Und also es war sinnvoll, dass sie Rondo geholt haben. Das ist kein perfekter, aber auf jeden Fall ein ordentlicher Ersatz, auch wenn er jetzt gerade ja selber ausfällt. Aber sie sind unheimlich konstant. Diese Defense hält halt irgendwie, selbst wenn zwischendurch immer mal wieder Leute raus sind. Und ich finde jetzt gerade über die letzten Wochen hat auch Darius Garland eigentlich nochmal einen Sprung gemacht. Also
absolut, ja.
Das kommt dann natürlich auch ganz gut. Also irgendwie über die gesamte Saison ist das ja schon so, erst neben Sexton, dann fiel Sexton raus, dann fiel neben Rubio, dann fiel Rubio raus und irgendwie, er wächst so ein bisschen mit seinen Aufgaben gefühlt. Er ist natürlich auch einfach brutal momentan, was sein Pull-Up-Shooting angeht und so, aber ja, jetzt steht halt momentan, sie haben nach Miami das beste Point-Differential im Osten, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, also im Osten ist in der Spitze ja eh alles unfassbar nah beieinander.
Ja.
Aber ich würde sagen, sie sind halt neben Memphis die positive Überraschung der Saison eigentlich und ich bin durchaus beeindruckt von diesem Team. Also war ich ja irgendwie auch so direkt, ich weiß noch, als ich das erste Mal wirklich ausführlich dieses neue Team und vor allem Evan Mobley gesehen habe, ich dachte so, interessant. Aber dass sie das dann halt irgendwie gleich über die gesamte Saison oder bisher jetzt über die halbe Saison so konstant auf dem Level halten und einfach ja nicht schlechter, sondern eher besser werden, das finde ich halt einfach sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall.
Eben, zumal es nicht einfach stringent verläuft, sondern wie du sagst, ich meine, Rubio hatte eine große Rolle und wir haben ihm dann halt auch diese große Rolle zugeschrieben und dann, ja, sich dann wieder zu orientieren und einfach, also halt auch mit auf diese spezielle Art und Weise sowas Stabiles irgendwie zusammenzusetzen, finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend, auch gerade wenn man es jetzt mal so ein bisschen näher verfolgt. Vielleicht dann direkt rein, die Spielweise, nächste Kategorie, offensiv und defensiv. Grundsätzlich finde ich mal, fällt auf, dass sie eigentlich ein relativ selbstloses Team sind. Also sie haben irgendwie so eine solide Grundeinstellung. Da ist jetzt, also klar, hin und wieder probiert mal jemand was. Kevin Love macht gerne mal den Heat-Check nach dem zweiten erfolgreichen Dreier. Aber grundsätzlich springt jetzt keiner regelmäßig irgendwie so aus seinem Wohlfühlbereich und macht jetzt irgendwie permanent irgendwas Verrücktes. Sondern irgendwie, das hat irgendwie auch dem Team und dem Gesamtkonstrukt irgendwie so ein bisschen das so ein bisschen anschubst, dass es wackelt, sondern irgendwie finde ich, ist es, ja, haben sie so eine, also sind, haben sie eine sehr solide Grundeinstellung und jeder weiß, was er kann, jeder kennt irgendwie so seine Rolle und spielt auch innerhalb der Rolle. Hast du es ähnlich wahrgenommen?
Ja, schon. Also ich finde, Garland ist halt auch jemand, der mal aus dem Play ausbricht, das brauchen sie ja auch.
Ja.
Aber sonst haben sie halt, und das finde ich irgendwie sehr erfrischend, dass sie so ihre, sie kennen ihre Stärken, setzen die gut ein. Also sie suchen häufig Mismatches, was halt auch geht, wenn du 3 7-Footer auf dem Court hast, häufig. da gibt's natürlich einfach Mismatches, aber sie nutzen das relativ konsequent. Sie nutzen auch ihre Bigs unterschiedlich ein. Also Markkanen ist natürlich eher Shooter. Love ist auch viel Shooter, aber auch öfter mal halt im Post, wenn er ein Mismatch hat. Mobley dafür aus der Mitteldistanz machen, was halt, also finde ich auch immer ganz interessant ist. Allen ist mehr so der Rollman. Und also was ich sehr cool finde und was halt vor allem, wenn man jetzt bedenkt, sie haben eigentlich gerade nur einen richtigen On-Ball-Creator, ne? Also sie haben eigentlich ja nur Garland und die anderen sind ja eher Leute, die was verwerten. Aber was da mir sehr gut gefällt, ist, dass es halt viel Bewegung abseits des Balles gibt und viel, also gutes Ball-Movement. Man hat auch auf den großen Positionen gute Passer. Also Mobley ist ja jemand, der da, finde ich, schon gute Ansätze zeigt. Auch Love, wenn der reinkommt, du hast schon gesagt, er nimmt teilweise seine Heat-Checks, aber er findet auch regelmäßig Leute. Also ich finde das immer
absolut, ja,
irgendwie sehr sehenswert, weil man das ja über die Jahre fast ein bisschen vergessen konnte, was für ein guter Passer der sein kann.
Ja.
Und sie nutzen irgendwie einfach ihre vorhandenen Stärken sehr gut aus. Also das finde ich irgendwie ganz geil, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass sie offensiv ein wahnsinnig talentiertes Team sind. Aber sie holen viel raus. Sie sind auch jetzt, glaube ich, gerade die 11 beste Offense der Liga. Und das ist, glaube ich, gemessen an dem, was sie da haben und wie ungewöhnlich sie auch sind mit ihren großen Lineups und mit wie wenig Spacing sie haben, ist schon beeindruckend. Also nur zum Spacing, kurzer Punkt. Die einzigen richtig guten Shooter, die sie haben, sind Darius Garland und Kevin Love. Also Lauri ist ein williger Shooter, aber er ist kein guter Shooter in dem Sinne. Also trifft, glaube ich, 33% oder so. Und es spielt sich ja sonst wirklich viel innerhalb der Dreierlinie ab, aber sie sind halt ungewöhnlich groß und nutzen irgendwie ihre Vorteile dann einfach sehr, sehr konsequent aus.
Ja, und ich finde, sie nutzen halt diese Gravity der Big Man halt sehr, sehr gut aus. Also bei Allen weißt du ja, wenn der einen Pick stellt, dass er relativ schnell Richtung Ring ist. Bei Mobley hast du halt einfach auf diese Länge und eigentlich finde ich auch einen ganz guten Touch.
Ja.
Das heißt, also du musst halt, also die Defense muss sie halt auf jeden Fall ernst nehmen. Bei Lauri, klar, hast du das Ding, also er ist ein williger Shooter und er hat dann irgendwie, du willst ihn halt auch nicht heiß laufen lassen, weil, also egal wie viel er verworfen hat, es kann auch mal sein, dass dann ein, zwei dann doch fallen, wenn es dann entscheidend ist. Es gab ja auch in ein paar Spielen, dass er gerade so gegen Ende dann noch wichtige Dreier getroffen hat.
Ja.
Und im Endeffekt hast du dann, also kreierst du dadurch halt irgendwie auch so ein bisschen Spacing, auch wenn du nicht die ganz großen Shooter drumherum hast. Also dadurch, dass du halt in der Zone einfach zwei hast, die oder in und um die Zone rum zwei hast, auf die Defense definitiv gucken muss. Und dann steht mal ein Love irgendwie draußen, dann steht halt mal ein Lauri offen und hat einen Dreier oder Garland oder das finde ich, machen sie ganz gut. Und sie haben halt auch, wie du sagst, Spacing per Design. Einerseits, weil sie sich viel bewegen, andererseits, weil sie halt auch schauen, dass es drin nicht zu eng wird, obwohl sie diese 3-7-Footer haben. Also ich finde, das machen sie eigentlich auch ganz gut. Gleichzeitig finde ich aber auch, hattest du auch den Eindruck, dass es teilweise ein bisschen statisch werden kann, weil du hast schon gesagt, im Endeffekt haben sie mit Garland nur einen On-Ball-Creator. Ich finde, Brandon Goodwin fand ich jetzt eigentlich auch ganz, also zumindest explosiv, so als jetzt Backup momentan ohne Rondo. Aber es ist halt so richtig Bergab-Speed, wenn man so sagen kann, hat eigentlich wirklich nur Garland. Und dadurch hast du es natürlich, und natürlich hast du diese Bigs, die ihre Qualität mitbringen, die Defense irgendwie ernst nehmen muss. Gleichzeitig ist aber halt, ja, fehlt halt der Offense spielerisch halt so ein bisschen an Dynamik. Und ich fand, da gab es dann eben auch so Szenen oder so Phasen im Spiel gegen Sacramento oder gegen die Spurs, wo sie dann gegen Ende halt mehrere Minuten nicht gescored haben. Und da hatte ich den Eindruck, hat man gesehen, wo halt eine Problematik liegt, die aber halt eher an der Art und Weise des Talents, das das Team mitbringt, darauf fußt. Hast du es auch so gesehen?
Ja, absolut. Also manchmal ist es dann einfach, glaube ich, kommen halt diese spielerischen Limitierungen schon ein kleines bisschen mehr zum Tragen. Und also sie versuchen es dann auch, aber es ist halt schon einfach auch dann gerade so zum Ende des Spiels des Öfteren mal so, dass man ein Stück weit davon abhängig ist, dass Garland irgendwie aus dem Dribbling was kreiert. Und weil man halt sonst irgendwie, also weil viele von den Off-Ball-Sachen halt am Ende des Spiels dann teilweise nicht mehr ganz so gut funktionieren und so die Intensität der Defense auch ein bisschen hochgeschraubt wird und so. Und wenn dann dieser Quell der Pull-Up-Jumper mal so ein bisschen versiegt oder vielleicht auch der Weg jetzt für die Lob-Threads, also für Mobley und Allen zum Korb vielleicht ein bisschen voller ist, dass es dann halt einfach ein bisschen schwieriger wird, an Punkte zu kommen. Deswegen, also wir sprechen ja auch noch über das, was sie im Team quasi brauchen können. Das finde ich relativ offensichtlich, was da noch fehlt. Aber ja, sie machen irgendwie aus den Mitteln relativ viel, aber klar, gelegentlich ist es mal statisch. Also sie haben auch die, habe ich mal geguckt, die 5 meisten Post-Up-Plays, wo auch, also ich Mobley ist ja auch jemand, ne, der darf sich da ja auch ausprobieren. Er ist ja momentan jetzt noch nicht wahnsinnig effizient da drin, aber ich finde es trotzdem auch sinnvoll, ihm so Plays zu geben, weil die Hoffnung ist natürlich, dass er in 1-2 Jahren auch jemand ist, der sich wirklich konstant dann auch gute Würfe erarbeiten kann. Und ich glaube, das opfert man dann jetzt teilweise auch so ein bisschen, also man opfert dann mal eine gute Possession, damit er dran wächst, sozusagen. Und das finde ich eigentlich auch einigermaßen sinnvoll. Weil auf Dauer kann es nicht alles nur Garland sein, sozusagen.
Genau. Und zumal man ja, finde ich, schon auch so eine gewisse Entwicklung sieht. Also, dass er sich halt, ich meine, die Sicherheit kommt irgendwie mit den Versuchen. Und er hat schon sehr, sehr viele oder immer mehr Plays, fand ich, die, in denen man sieht, okay, es ist jetzt eben nicht nur der defensiv starke Big, der jetzt irgendwie rund um die Zone dank seiner Größe irgendwie erfolgreich ist, der jetzt irgendwie einen soliden Baseline-Jumper hat, sondern dass da irgendwie deutlich mehr drin ist irgendwie. Und wie du sagst, es ergibt irgendwie Sinn, das auch zu schulen, weil, ja, im Prinzip sind sie ja vielleicht auch ihrem Zeitplan so ein bisschen voraus. Also der Blick in die Zukunft ist ja total angebracht, wenn du so ein Talent hast wie Mobley. Und auch Garland ist ja jetzt noch nicht so wahnsinnig lang in der Liga. Und ich finde es aber auch gleichzeitig interessant, also wie sie dann halt irgendwie versuchen, ja, die Schwächen dann irgendwie so ein bisschen kaschieren oder halt die Schwächen, was den Speed oder die Dynamik angeht, der einzelnen Spieler. Keine Ahnung, ich finde so, gerade Osman kommt halt relativ oft so, ja, also cuttet irgendwie so hoch an die Birne, weißt du, kommt dann so und hat dann so und kriegt dann irgendwie einen Handoff, um dann halt Richtung Korb zu gehen und dann halt durch Picks und Anlauf so ein bisschen diese mangelnde Explosivität vielleicht zu kaschieren oder so. Und ich finde, da versuchen sie schon irgendwie Sachen und funktioniert dann teilweise auch. Und klar, am Ende, wenn die Defense dann so ein bisschen mehr zupackt, wenn es eng ist, wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber irgendwo, ja, also, wie du sagst, sie machen sehr, sehr viel aus ihren Möglichkeiten. Gerade auch dieses High Pick and Roll mit Allen und Garland ist natürlich unangenehm zu verteidigen, sagen wir mal so. Der eine kann werfen, der andere kann gut rollen.
Ja, vor allem, also was ich dabei halt auch so sehenswert finde, ist, dass sie häufig dabei ja noch Mobley als zusätzlichen Screener einsetzen, um halt irgendwie noch mehr Raum zu schaffen. Und Mobley kann dann eher so die Pick-and-Pop-Bedrohung quasi ein bisschen nach draußen sein, weil er halt werfen kann. Ja. Allen nimmt die Dynamik mit und man kreiert halt einfach permanent Mismatches. Und Garlands Kombination aus Floater oder Lob, wo man wirklich bis zur letzten Sekunde nicht weiß, was es jetzt gerade ist, ist halt auch einfach unglaublich gut. Und wenn man solche Türme da vorne hat, dann macht es halt auch Sinn, den Ball oft und viel und hoch da in die Richtung Korb zu werfen, weil irgendjemand wird ihn dann im Zweifel schon fangen.
Absolut.
Also es ist irgendwie ein geiles Stilmittel, finde ich, um diese Länge einzusetzen. Funktioniert aber, glaube ich, vor allem auch deshalb, weil man diese Aktivität abseits des Balles hat. Also die Bigs screenen ja auch Off-Ball irgendwie viel füreinander. Und es ist einfach ein angenehmes Maß an Bewegung in der Offense, meistens. Aber wie gesagt, am Ende des Spiels kann man da sicherlich noch Sachen optimieren, aber es ist es geht in eine sinnvolle Richtung. Also sie nehmen auch, was jetzt auch nicht verwundert, aber halt sehr, sehr viele Abschlüsse am Ring, haben da auch eine gute Effizienz und so. Also sie wissen, was sie können.
Ja, und sie spielen, wie du sagst, sie spielen zusammen. Also es ist jetzt eben nicht so dieses Ding, mach du mal, sondern da ist einfach, also viele Plays involvieren jeden, auch wenn nicht jeder vielleicht den Ball berührt. Aber es ist halt auf diese Weise wieder nicht statisch, wenn man so sagen kann. Also das ganze Ding bewegt sich und ja, macht's für gegnerische Defenses nicht einfach. Die Defense selber, hast du schon angesprochen, ist natürlich speziell mit Mobley, der lang ist und mobil. Und mit Allen, der lang ist, auch halbwegs mobil, der am Ring gern mal lauert. Was macht denn die Defense generell für dich so aus?
Also es ist so ein bisschen diese Länge kombiniert mit Vielseitigkeit im Prinzip. Also dass die, auch da, sie nutzen ihre Stärken gut und sind dadurch aber auch irgendwie in der Lage, ihre Schwächen zu kaschieren. Also ich finde bei Markkanen zum Beispiel, der jetzt kein guter Verteidiger ist und für die 3, die er ja in der Starting Five dann häufig spielt, eigentlich natürlich zu langsam ist, aber er versteht irgendwie in diesem System, er soll einfach erstmal ein Hindernis sein, er soll einigermaßen solide sein und es gibt dann halt Absicherung hinter ihm. Und so, das ist, glaube ich, halt ganz gut. Mobley und Allen sind beide sehr gute Ringbeschützer. Und also, wenn du jetzt beispielsweise das Spiel gegen Nets gesehen hast, ich finde auch Allen macht wirklich einen immer besseren Job so als nach dem Switch dann auf Guards. Also Harden hat das ja zeitweise die ganze Zeit gemacht, hat immer wieder einfach nur versucht, dieses Mismatch zu bekommen und das hat auch ein paar Mal funktioniert, so mit dem Stepback, aber Allen hat da einen guten Job gemacht. Er hat ihn jetzt nicht ja, nicht ständig irgendwie das Foul gegeben, war diszipliniert, ist relativ schnell auf den Beinen. Mobley ist da halt noch besser, aber beide sind da drin irgendwie gut und beide decken halt hinten unheimlich viel ab. Sie erlauben die niedrigste gegnerische Quote am Ring. Das ist halt auch, das ist schon mal sehr gut und ist halt auch der Tatsache geschuldet, dass sie da diese Länge haben. Sie haben dazu vielleicht ein bisschen Glück bei der gegnerischen Dreierquote, die ist halt bei also die fünftbeste aus Sicht des Defensivteams. Da hat sich ja über die Jahre gezeigt, dass das jetzt nicht unbedingt immer haltbar ist, weil es halt manchmal einfach random ist, aber gerade das, was sie so am Ring machen, das wirkt halt so, als wäre das einfach solide und haltbar und deswegen habe ich auch ein gewisses Vertrauen in diese Defense. Also sie sind, glaube ich, gerade die drittbeste der Liga. Ja. Und was ich halt auch, ich meine, als wir schon mal über Mobley gesprochen hatten, vor ein paar Wochen hatte ich das ja auch schon mal gesagt, und ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie variabel sie auch dann teilweise zwischen der Art und Weise, wie sie verteidigen, switchen. Also es ist mal Mann-Mann, mal wird viel geswitcht, mal spielen sie dann halt eine 3-2-Zone. Und Mobley ist darin halt eine unfassbare Waffe, weil er halt einerseits diese absurden Gliedmaßen hat, also einfach unglaublich lang ist, unglaublich beweglich ist und dazu halt auch noch ein fast übernatürliches Timing hat für jemanden, der das Alter hat und so wenig professionell Basketball jetzt gespielt hat. Und er war ja von Anfang an da wirklich gut. Also ich würde in Kürze das so zusammenfassen, sie sind halt ein überragendes Rim Protection Team und haben ein großes Lineup, was funktioniert, weil man halt in Mobley so ein bisschen den Alleskleber für jede Situation hat.
Ja, und ich finde, sie kaschieren, ich meine, sie haben ja jetzt, also On-Ball-Pressure ist ja jetzt nicht die ganz große Stärke. Also Garland, klar, Okoro, Stevens kriegen es teilweise hin, aber dann hast du noch Lauri dazu, der ja, wie du sagst, auch eher halt Hindernis sein soll und solide sein soll. Aber ich finde, sie kriegen es ganz gut hin, so die gegnerische Offense auch so ein bisschen zu kanalisieren und dann in ihre Stärken, also weißt du, in ihre Zonen zu bringen sozusagen, wo sie dann richtig gut verteidigen können. Einerseits entweder Mobley ist da oder es geht halt Richtung Zone und da lauert halt immer ein Big. Und eben dadurch, dass sie gut aushelfen, dass sie auch, wenn sie rotieren, diszipliniert rotieren, finde ich, also, ja, machen sie die Zone dicht, aber irgendwie hatte ich auch mal so teilweise den Eindruck, dass sie die Leute oder Spieler so auch so ein bisschen Richtung Zone locken, weil sie wissen, dass sie da besser packen können, sozusagen. Ja. Und das ist halt irgendwie schon eine spezielle Art, aber eben auch diesem speziellen Spielermaterial geschuldet. Und ja, also finde ich, ist cool anzuschauen, wenn man sich mal so ein bisschen näher anschaut irgendwie.
Ja, also weil
Pick and Roll komplett anders aussieht. Ja, genau. Also und also Pick and Roll Defense, ich hatte so das Gefühl, es wird eher weniger bereitwillig geswitcht, eher so ein bisschen Hedge and Recover teilweise. Und je nachdem, wenn Mobley involviert ist, sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber es ist jetzt nicht so dieses klassisch heutige, du hast ja schon gesagt, situativ, aber dieses heutige Switch-Scheme ist es nicht so regelmäßig, oder habe ich da ein bisschen was übersehen?
Ich glaube, dass sie das jetzt auch nicht unbedingt als Default haben, aber Matchup-spezifisch gibt's das dann teilweise schon. Und also ich finde, wenn's Mobley oder Allen sind, dann machen sie das schon häufiger mal auch einfach in dem Wissen, dass die beiden damit halt zurechtkommen. Ich glaube, das machen sie jetzt nicht mit allen Spielern, aber das finde ich halt auch immer recht interessant, dass ich hatte zumindest den Eindruck, dass Gegner das relativ selten geschafft haben, jetzt dann mal jemanden wie Markkanen wirklich zu attackieren. Also weil die Cavs es irgendwie ganz gut schaffen, dass er halt in solchen Situationen wenig involviert ist, was einen irgendwie verwundert, weil man immer denken würde, wir versuchen das so zu manipulieren, dass wir halt den Guard dann gegen Markkanen in den Spielen haben, aber irgendwie schaffen sie das immer ganz gut, ihn quasi so zu beschützen, dass es dann doch eher die beiden anderen Großen sind.
Wenn du jetzt mal so dieses Setup anschaust und wir Richtung Playoffs gucken, weil ich glaube, also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es mit den Playoffs was wird, siehst du da jetzt auf sie Matchup-Probleme gegen gewisse Teams zukommen oder sind die Cavs vielleicht gerade aufgrund dieses speziellen Setups eher ein Problem für andere?
Das ist eine interessante Frage. Also ich habe in ihre Defense eigentlich schon ziemlich viel Vertrauen, muss ich sagen. Ich glaube, Teams, die jetzt richtig heiß laufen von draußen, können sie vor Probleme stellen, aber das können, also Das gilt ja gegen jede Defense im Prinzip. Also ja. Das ist halt einfach so. Ich habe Richtung Playoffs eher Fragezeichen, was ihre Offense betrifft. Die Defense halte ich für sehr gut.
Okay. Und dann eben Offense aus den genannten Gründen einfach, dass da so ein bisschen an Dynamik fehlt sozusagen.
Ja,
und sehr, sehr abhängig ist davon, dass Garland eben kreiert.
Ja, ich habe dazu auch, also vor allem, wobei ich komme, glaube ich, bei... Lass uns später beim Outlook noch mal kurz darüber sprechen.
Okay,
aber da gibt es eine Sache bei Garland, die mich auch ein kleines bisschen, sage ich mal, skeptisch in die Zukunft blicken lässt.
Okay, starker Cliffhanger mal wieder. Da sind wir mittlerweile, glaube ich, auch dafür bekannt.
Eben.
ganz kurz noch zur Defense. Ein Punkt, Kevin Love und seine Charges, finde ich auch immer sehr schön anzuschauen.
Ja.
Weil er hat schon so ein Näschen dafür, ne?
Ja, schon. Also Love ist halt eigentlich... Ich finde, sowohl defensiv als auch offensiv ist er halt ein smarter Spieler. Der kennt irgendwie auch seine Limitierungen, aber das, was er kann und vor allem auch das, was er defensiv irgendwie bringen kann, das setzt er halt ein.
Abgesehen davon,
dass die Offensiv-Fouls in der NBA gepfiffen werden, die eine Katastrophe ist, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Das stimmt. Dann lass mal zum Player to Watch kommen. Nächste Kategorie. Wen sehen wir gerne? Ich habe Evanius Garley da.
Wer ist? Evanius Garley?
Ja.
Evan Mobley, Darius Garland, okay.
Ja, ich konnte mich nicht ganz entscheiden, wobei ich habe dann am Ende...
Ich dachte, das wäre jetzt noch ein 10-Day-Contract, den ich verpasst habe.
Nein, ich konnte mich nicht richtig entscheiden, aber du weißt ja, ich habe eine Schwäche für kleinere Spieler, deswegen ist bei mir am Ende Garland geworden, bei dir wahrscheinlich eher Mobley, aber...
Ja, ich hab aber auch beide da stehen. Ich wusste aber auch, dass du Garland nimmst, weil ich schon ein paar Tage mit dir Podcasts aufnehme.
So ist es. Aber also Mobley war, aber also je mehr ich geguckt habe, also Mobley war schon echt nah dran. Aber jetzt mal Garland, ich finde schon, also gerade so wie er auch die letzten Spiele gespielt hat, so diese Ruhe, die er irgendwie, finde ich, ausstrahlt teilweise. Also auch wie er sein Speed variiert, wie er mit Geduld spielt. Ich meine, du hast angesprochen, dieses Zwitterwesen aus Lob und Floater, aber auch generell, wie er seine Pässe timet, auch im Pick and Roll. Wie wenig Ballverlust er sich auch in letzter Zeit erlaubt hat. Also ich finde schon, dass er also sich zu einem richtig, richtig guten Playmaker entwickelt hat.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass er, wie vorhin schon gesagt, irgendwie immer mehr Kontrolle entwickelt über das Spiel.
Genau.
Irgendwie immer besser, glaube ich, diese Balance auch findet, wann er selbst aggressiv sein muss, wann er andere füttert. Ich finde, also ich hätte nicht gedacht vor der Saison, dass er so als quasi Einzel-Engine von so einer Offense, so als derjenige, über den wirklich fast alles läuft, dass das so gut funktioniert. Aber es, also über die letzte Zeit wird es halt immer besser. Und ich finde, also auch, es war ja vor ein paar Wochen so ein bisschen die Debatte, wen muss man jetzt eigentlich zum All-Star-Game schicken und wen nicht, weil die Cavs eigentlich drei Kandidaten haben.
Ja.
Mittlerweile, finde ich, hat Garland sich schon als der so ein bisschen rauskristallisiert, der eigentlich muss. Und bei den beiden Bigs kann man dann noch so ein bisschen drüber überlegen, wer es noch verdient hat. Also über Jared Allen reden wir jetzt dann vielleicht nicht ganz so detailliert, aber auch eine super Saison und auch jemand, der das absolut verdient hat. Aber ja, zurück zu Garland. Ich finde diese Kombination irgendwie auch dann teilweise sehr flashy Pässen und gleichzeitig aber irgendwie auch ein sehr, sehr solides Handling, gutes Decision-Making und so. Das ist für so einen jungen Point Guard schon einfach sehr, sehr eindrucksvoll, was er macht.
Ja, also wie gesagt, diese Ruhe irgendwie, dieses seltene irgendwie überdrehen, wie du sagst, so diese alles irgendwie erscheint wirklich viel im Griff zu haben. Und das finde ich, hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Und dazu kommt eben das Shooting und es ist halt auch diese spezielle Rolle. Also ich meine, es ist halt, ich habe auch so gedacht, die Offense ist so ein bisschen in zwei Phasen eingeteilt. Also man versucht teilweise schon zu pushen. Also ihre Pace ist nicht wahnsinnig schnell. Ich glaube, sie sind an 22. Ein Stat pro Bandwagon muss ich auf jeden Fall raushauen. von daher, aber es ist immer, ich habe so den Eindruck, manchmal, also Garland versucht so ein bisschen, wenn es nicht funktioniert, nimmt er das Tempo raus, guckt so ein bisschen, dann entweder Pick and Roll und er kommt irgendwie so an seine Spots und findet auch die anderen in ihren Spots. Und ja, also er hält die Fäden irgendwie in der Hand und das auf eine für so einen jungen Spieler vor allem, aber auch allgemein, auf eine sehr abgeklärte Art. Und ich mag halt irgendwie, dass er auch so ein bisschen, er ist so ein bisschen crafty dabei, du hast die Pässe schon angesprochen, aber auch so mit seinen Dribblings. Und er ist irgendwie, also er ist ein Spieler ganz nach meinem Geschmack eigentlich.
Ja, wie D'Angelo Russell in besser.
ja, in regelmäßiger, effektiver vielleicht.
Ja, so. Und also ich finde auch einfach mit besserem Decision-Making als D'Angelo Russell jemals hatte.
Ja, okay, ja.
Und Dynamik. Gut.
Ja, und mehr Dynamik auf jeden Fall. Das stimmt, das stimmt. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, ihm zuzuschauen.
Ja, total. Also ich hatte zwar auch Mobley da stehen, aber...
Auch das wusste ich.
Ja, ich weiß, aber die beiden in Kombination auf jeden Fall. Und ich spoile meine Statistiken, die ich später ansprechen wollte, einfach jetzt schon, weil sie passen.
Ja.
Einerseits On-Off-Stats, Darius Garland bei plus 12,6 diese Saison. Der nächsthöchste bei den Cavs ist Markkanen plus 4,5, aber daran sieht man schon, offensiv steht und fällt halt wirklich extrem viel mit ihm.
Ja.
Der ist da schon einfach der krasse Motor. Und jetzt die andere Zahl ist die, wo ich so ein bisschen, sagen wir mal gucken, ob das so bleibt. Weil ich habe mal bei NBA.com die Pull-Up-Shooter dieser Saison sortiert, die mindestens 8 Punkte pro Spiel machen, also als Pull-Up-Shooter.
Mhm.
Garland ist mit großem Abstand der Beste momentan, also seine Effekte Field Goal Percentage bei Pull-Up-Shooting ist 55%. Das ist sehr hoch, also nur mal als Referenz. Platz 2 ist Chris Paul mit 52.
Mhm.
Steph Curry, gut, der trifft die Saison sowieso kein Scheunentor, steht bei 51 und so, aber es ist eigentlich schon eine ziemlich elitäre Marke, wenn du halt viel wirst und über 50 kommst. Und er ist halt eine ganze Spur drüber. Und da bin ich mal ein bisschen gespannt, ob das sich so dann über eine ganze Saison bestätigt und ob das, also beziehungsweise ob wir jetzt einfach an dem Punkt sind, jetzt ist Garland so und so ist er dann jetzt auch für immer.
Mhm.
Oder ob das einfach auch ob wir jetzt gerade zu einem sehr guten Zeitpunkt über ihn sprechen, weil er gerade so im offensiv besten Lauf seiner Karriere einfach ist. Weil das ist, glaube ich, schon der Fall.
Also ja, das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt. Also sehen wir den neuen Garland oder sehen wir die beste Version von Garland, die aber nicht...
Beides, ne? Also es kann ja beides stimmen.
Ja, genau. Nee, also mit dem Ansatz quasi, die nicht regelmäßig replizierbar ist sozusagen, die quasi auf so einer Welle schwimmt. Aber nee, auf jeden Fall. Also muss man sehen. Was macht denn, wenn du jetzt mal die Defense ausklammerst? Weil ich meine, über die Defense von Mobley haben wir schon ziemlich viel gesprochen und es ist ja wahrscheinlich so der auffälligste Charakterzug seines Spiels. Was macht Mobley für dich denn dazu noch zu so einem speziellen Spieler?
Ich finde, dass er, abgesehen davon, dass er das beste Defensive Prospect als Big Man ist, seit Tim Duncan wahrscheinlich so als Rookie, dass offensiv irgendwie auch alle Tools schon da sind. Also er hat jetzt noch nicht alles zusammengefügt und du hast jetzt nicht in jedem Spiel, merkt man ihn so richtig doll oder beziehungsweise funktioniert alles, aber in Ansätzen ist alles da und er hat auch schon viele gute Spiele gehabt offensiv. Also er hat das Ballhandling, was zumindest also in Ansätzen gut ist. Er hat ein paar Post-Moves. Er ist viel stärker, als er aussieht, weil also er sieht ja aus wie ein so ein bisschen Bol-Bol-mäßig ist jetzt übertrieben, aber schon noch sehr, sehr schlaksig. Aber du kannst ihn halt trotzdem schwer bewegen. Und er wiederum kann dich im Post bewegen. Hat da irgendwie die richtigen Moves. Er hat einen Pull-Up-Jumper jetzt schon. Er hat irgendwie ein sehenswertes Mid-Range-Game, was ich sehr, sehr vielversprechend finde. Und weil das halt auch bedeutet, er kann sich selbst Würfe erarbeiten. Das ist halt unfassbar wertvoll, wenn dein Big in der Lage ist, sich halt selbst Würfe zu kreieren, zumal, also nicht nur durch seine Größe, dass er halt über Leute drüber werfen kann, sondern dass er sich halt auch Platz verschaffen kann, dass er dribbeln kann. Er hat einen guten Touch. Also ich finde, er hat einfach unfassbar gute Anlagen. So abgesehen davon, dass er auch noch irgendwie ein guter Passer ist und so. Irgendwie ist halt einfach schon das Fundament für alles ist quasi gegeben. Es ist jetzt natürlich noch seine Aufgabe, da über die nächsten Jahre reinzuwachsen, also in seinen Körper reinzuwachsen, in sein Spiel reinzuwachsen und so. Aber dass er an dem Punkt jetzt einfach so viele Sachen schon so gut kann und ein klarer Plusspieler ist defensiv, das lässt einen, finde ich, schon so ein bisschen davon ausgehen, dass die Cavs halt einen Franchise-Player gefunden haben.
Ja, es blitzt alles auf, was noch nicht da sein muss, was aber wahnsinnig schwer zu lernen wäre, wenn es noch nicht da wäre.
Ja. Weißt du, also, ja, genau. Er hat übernatürliche Instinkte teilweise.
Ja, genau. Also eben. Und es ist halt so, also man sieht schon in Ansätzen einfach ein sehr, sehr rundes Spiel für ihn, auch offensiv. Also und ich finde auch die Basketball-Smarts stimmen irgendwie. Ich meine, gegen die Spurs irgendwie Ende drittes Viertel, also wirklich gegen Ende ein paar Sekunden auf der Uhr, bekommt er irgendwie nach dem Einwurf, bekommt er den Ball oben an der Birne und faked den Handoff, täuscht quasi das Dribbling an, spinnt, zieht zwei Verteidiger auf sich, schaltet und spinnt sozusagen zurück, spielt auf Osman, der total frei war an der Dreierlinie, der einen offenen Dreier hat und trifft. Und das sind halt so Sachen, also klar, das ist jetzt ein Play, aber für einen Rookie-Center in der Situation A, die Entscheidungsschnelligkeit zu haben, B, die Handles zu haben und dann auch die Körper, also die Moves sozusagen zu haben, das dann irgendwie so durchzuziehen, das sind halt einfach wahnsinnig gute Ansätze. Oder gegen die Grizzlies hat er irgendwie einen, also was Passing und Entscheidungsschnelligkeit angeht, bekommt er den Ball und registriert sofort, dass Allen ein Mismatch hat und spielt direkt auf Allen in der Zone. Also das sind so einfach solche Sachen, ja, das kannst du mit der Zeit vielleicht lernen, aber wenn du das natürlich in dir hast und noch dazu dann diese körperlichen Voraussetzungen mitbringst, dann kann da was sehr Besonderes draus werden, irgendwie, finde ich.
Ja. Ja, also und um das mit noch einer Zahl auch zu unterstreichen, was ich meinte mit der mit dem sich selbst Würfe erarbeiten, weil das halt schon echt bemerkenswert ist, ja. von seinen Abschlüssen aus der Mitteldistanz, fast die Hälfte sind halt nicht irgendwie nach einem Assist, sondern die erarbeitet er sich halt selbst. Und das ist sehr hoch und sehr ungewöhnlich für jemanden, der halt ja Big Man ist und so jung in die Liga kommt. Und also seine Effizienz ist jetzt offensiv echt noch nicht gut, also kann man nicht sagen. So am Ring trifft er gut, aber sonst halt von nirgendwo so richtig. Aber ja, man sieht es halt irgendwie, dass es kommen wird. Oder beziehungsweise ich bin total zuversichtlich, weil man halt auch schon Spiele hatte, wo dann einfach der Jumper fällt und dann ist es halt einfach schon, abgesehen davon, dass es ein überragender Verteidiger ist, einfach auch schon ein richtig guter Offensivspieler. Und es geht da irgendwie nur bergauf. Und also wie du sagst, irgendwie wenn diese, manche von den Sachen kann man wahrscheinlich lernen, aber viele auch, glaube ich, nicht. Also manche Sachen macht er einfach als Rookie schon, die andere Spieler nie lernen werden. Also mit seiner Defensive Awareness, aber auch, finde ich, teilweise mit seiner offensiven Awareness. Wenn du das jetzt beispielsweise mit Andre Drummond vergleichst, ohne dass ich den jetzt in die Pfanne hauen will, aber dass der halt auch ein hoher Lottery-Pick war, ne? Und schon lange in der Liga war und auch schon All-Star war und so. Das ist halt irgendwie einfach eine andere Art Basketball zu spielen, sag ich mal. Und ich glaube, er hat da einfach so ein paar Sachen drauf, die man kaum erlernen kann. Und alles, was jetzt noch dazu kommen wird, wird ihn halt einfach nur zu einem noch kompletteren, besseren Basketballspieler machen oder werden lassen. Und man merkt das vielleicht, aber ich könnte von ihm echt kaum mehr angetan sein.
Geht mir ähnlich. Also wie gesagt, ich hätte ihn fast vor Garland gesetzt als Player to Watch. Und das zeigt ja oder sagt bei meiner Grundeinstellung zum Basketball ja schon einiges aus. Also von daher, deshalb auch ganz kurz noch, also Rookie of the Year, ich weiß nicht, ich sehe eigentlich keinen Vergleich, also keinen, der Mobley richtig gefährlich werden kann, weil bei den anderen vielleicht individuell einiges interessant ist, weil zum Beispiel Franz Wagner mit seiner Scoring-Phase, aber Mobley an beiden, vor allem hinten natürlich, aber vorne auch, plus er trägt halt einfach jetzt schon sehr stark zu Winning Basketball bei. Und das ist für mich halt noch ein Punkt, der bei einem Rookie nicht selbstverständlich ist.
Mobley könnte es in All-Defensive-Team schaffen. Stand jetzt. Also wenn er so weitermacht, dann halte ich das für einigermaßen möglich, dass er irgendwie ins Second-Team gewählt wird. Findet vielleicht sogar in der All-Star-Konversation statt. Also ich glaube nicht, dass es packt. Ich glaube, Garland und Allen werden es wahrscheinlich schaffen, aber das zeigt irgendwie schon, dass er ja auch schon fast an einer anderen Konversation teilnimmt. Also Scottie Barnes spielt auch eine saugute Rookie-Saison, aber ich finde auch so von Spiel zu Spiel Verlässlichkeit und eigentlich immer ist ein Impact da, würde ich auch sagen, dass Mobley da so ein bisschen für sich alleine steht. Ja.
Jetzt haben wir noch eine Kategorie, die ich tatsächlich diesmal gar nicht bespielt habe. Enttäuschung, wen sehen wir nicht so gerne? Aber ich finde irgendwie bei den Cavs ist mir jetzt keiner aufgefallen. Hast du jemanden?
Ich habe jemanden aufgeschrieben, aber es ist eigentlich weniger Enttäuschung, sondern eher so ein bisschen unschlüssig, sag ich mal. Und das ist Isaac Okoro, der auch irgendwie teilweise mal verletzt war, teilweise auch nicht. Ja. Und ich glaube, bei ihm ist so ein bisschen das Ding, ich bin ein bisschen unsicher, was er jetzt eigentlich wirklich kann oder was er als Spieler wird. Und ich meine, er ist letztes Jahr in Position 5 gedraftet worden, was ja schon hoch ist. Ne? Also es ist nicht ja. irgendwie jemand, der irgendwie ein Mitläufer sein soll, weil normalerweise, wenn du jemanden in der Top 5 pickst, dann ist ja schon die Hoffnung, dass er irgendwie eine große Rolle einnimmt. Und ich finde halt, defensiv kannst du irgendwie teilweise schon ganz gute Ansätze sehen. Also er ist sehr athletisch, irgendwie auch eine gute Länge. Aber offensiv ist es halt bisher ziemlich dolles Rollenspielerprofil. Also 3/4 seiner Würfe sind entweder direkt am Ring oder Eckendreier. Er ist auch meistens einfach in der Ecke. Er hat jetzt relativ, also einen sehr geringen Anteil an der Offense, finde ich. Und ist auch nur am Ring effizient. Also der Wurf ist halt einfach noch nicht so gut. Und bei mir ist es irgendwie, ja, wie gesagt, Enttäuschung ist nicht unbedingt das richtige Wort, aber eher so ein bisschen, was ist Okoro und wie gut wird er werden? Und was ist so die Stärke, die er einbringt? Weil ich finde, in vielen Spielen ist er einfach mehr so ein, ja, war irgendwie vielleicht auch da oder halt nicht. Und geht so ein bisschen unter. Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich halt bei den Cavs automatisch irgendwie auf Garland plus 3 Riesenmenschen so ein bisschen konzentriert.
Ja,
aber
ja.
ich finde auch spielerisch fällt er oft einfach so ein bisschen runter und ich bin da einfach noch ein bisschen unsicher, was er so wird.
Ich meine, keine Ahnung, vielleicht hat ihn einfach das Team sozusagen in der Entwicklung überholt. Weil klar, 5. Pick darf schon schnell einen Impact haben, aber er macht ja manche Dinge auch gut. Also weißt du, und nur ist halt das Team jetzt schon so gut, dass du dir dann überlegst, okay, was fehlt denn noch? Kommen wir ja beim Outlook noch dazu. Und dann sagst du, okay, Okoro, irgendwie kann er das? Kann er das nicht? Oder warum kann er das denn vielleicht noch nicht? Und was bedeutet das? Und dass man dann vielleicht sich mehr Fragen stellt einfach zu ihm, als man würde, wenn die Cavs jetzt unser aller Erwartungen mehr erfüllt hätten. Nämlich, wenn sie halt einfach irgendwo vielleicht ums Play-In spielen würden oder so. Und halt nicht so, also keine Ahnung. Aber du hast natürlich recht, also gerade so Wurf und so und die Offense. Und dann ist natürlich auch die Frage, was dann halt per Design ist. Weil natürlich, also nimmt Garland halt sehr, sehr viel Raum ein in der Offense. Im Optimalfall könnte ihn Okoro entlasten, aber gleichzeitig gehst du natürlich auch auf Allen und auf Mobley, um ihn einerseits seine Stärken zu nutzen und ihn andererseits zu entwickeln. Also ist schwierig, aber ja, hast natürlich irgendwie recht mit Okoro.
Also er hat halt einfach, und ich meine, das stimmt schon, sie haben irgendwie gerade auch einfach andere Stärken und so, aber so, er hat halt echt eine verschwindend geringe Usage, so 14%, und also eigentlich quasi genau wie letztes Jahr, spielt ein bisschen weniger und irgendwie, ja, es ist halt einfach noch nicht so ganz klar. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt bei ihm zum Beispiel so sinnvoll wäre, zu sagen, hier, so und so viele Plays versuchst du jetzt mal zu initiieren. Also vielleicht kann er das auch einfach nicht, ne? Das kann sein. Oder aber also momentan ist es einfach noch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt für mich, abgesehen von, okay, sehr guter Athlet.
Ja, so kann man es vielleicht sagen. Das heißt, er bekommt nicht deinen Roleplayer-Shoutout.
Nee, den kriegt unser guter Freund Kevin Liebe.
Ja?
Den wir jetzt auch irgendwie schon ein, zwei Mal so ein bisschen erwähnt haben.
Ja.
Ich finde momentan ein ganz guter Kandidat für einen Sixth Man of the Year, wenn wir verhindern wollen, dass dein Erzfeind, keiner ist geiler als Tyler, den Award bekommt. Aber Love spielt eine Sau.
Was wir natürlich um jeden Preis wollen, ist ja klar.
Ja. Ich finde, immer wenn der reinkommt, macht er eigentlich gute Sachen. Teilweise als Passer, teilweise wie er auch den eigenen Wurf sucht, wie clever er teilweise Shotfakes einsetzt. Gab es jetzt auch gegen die Nets wieder so ein Play, wo er einfach zwei Leute gleichzeitig mit einem Shotfake ins Leere schickt und dann nimmt er den Wurf aber trotzdem. Also teilweise durch Nichtbewegung läuft er sich frei sozusagen. Man merkt ihm auch einfach an, dass es ihm wieder Bock macht, was ja jetzt einfach seit 3 Jahren nicht der Fall war. Also, es war ja irgendwie alles scheiße, jetzt ist nicht mehr alles scheiße. Und also für mich ist das so die Antwort. Ich finde auch jedes Mal, wenn er reinkommt, hat man das Gefühl, okay, die Offense macht dadurch so einen kleinen Satz nach vorne auf jeden Fall. Defensiv natürlich nicht unbedingt, aber offensiv bringt er einfach immer irgendwie einen großen Mehrwert mit.
Absolut. Und ich muss sagen, sein Passing, das macht schon Spaß. Also diese Gedankenschnelligkeit beim Pass ist schon für so einen großen Spieler ist schon Hammer eigentlich. Was natürlich umso besser ist, also dass er wieder Bock hat und da kann Mobley sicherlich oder im Gespräch auch die ein oder andere Sache lernen dann. Und das dürfte helfen. Aber ich hatte Love tatsächlich auch und ich wollte aber Lamar Stevens wollte ich auch noch kurz erwähnen. Weil der mir so, also als Okoro-Ersatz, als der am Ellbogen verletzt war, als Starter echt ganz gut gefallen hat. Also so ein bisschen so diese Bully-Mentalität, so eine gewisse Aggressivität, Defense am Perimeter, was sie ja auch brauchen. Also war irgendwie und eine gewisse Vielseitigkeit in der Defense, hat mir ja auch ganz gut gefallen.
Ja, definitiv. Also hat mich auch teilweise positiv überrascht auf jeden Fall. Ist jetzt auch passt ein bisschen ins Problemfeld der Cavs Wings, ja, dass er jetzt kein Ballhandling mitbringt oder so und so auch nicht unbedingt der willigste Schütze ist, aber die Rolle und quasi so der Okoro-Ersatz, das hat er gut ausgeführt auf jeden Fall.
Ja, absolut. Was mich wundert, ist Lauri.
Was wundert dich bei ihm?
Also erstens sein Dasein, genau. Nein, also erstens finde ich, dass er ja eigentlich eine ähnliche Rolle hat wie in Chicago. So dieser, der so ein bisschen Off-Ball-Shooter, der hin und wieder schon zum Korb ziehen soll. Was sie natürlich deutlich besser machen als zum Beispiel als die Boylan Bulls, ist, dass er sich auch bewegen darf und nicht einfach irgendwo an der Dreierlinie warten muss, bis er den Ball bekommt. Ja. Dass er schon auch mal sich auch Richtung Zonenrand bewegen darf, um dann wieder rauszugehen, vielleicht irgendwie so einen Cut zu laufen und so. Also das macht natürlich schon mehr Sinn. Was mich dann aber, er ist halt, ich habe es vorher schon kurz gesagt, dass er einerseits wichtige Würfe treffen kann, aber andererseits eine seiner schlechteren Dreier-Saisons spielt mit 32,5% bei 6 Versuchen. Und das einfach so, er trotzdem halt ein Floor-Spacer ist. Also aufgrund seiner Länge und aufgrund der Tatsache, dass der Wurf dann eben doch irgendwie fallen kann. Und eben, das hast du vorher schon angesprochen, dass er selten so richtig exponiert wird in der Defense. Dass sie es einfach hinbekommen, dass er da seine Länge teilweise ausspielen kann. Also zum Beispiel, wenn er irgendwie abseits des Balls verteidigt, dass er dann Richtung Zone geht und dann so relativ gut als Rim Protector dann einspringen kann im Zweifel. Und einfach, dass sie da irgendwie eine Rolle für ihn gefunden haben, die jetzt nicht zu groß ist, aber halt, ja, irgendwie, die irgendwie funktioniert, die teilweise aber auch eben nicht funktioniert, weil die Dreierquoten ja nicht so gut sind. Und ja, ich denke mir auch, also wahrscheinlich, was ihm sicherlich hilft, ist, dass er jetzt nicht mehr dieser Nummer 7 Pick ist, der für Jimmy Butler getradet wurde, sondern dass er jetzt halt Lauri Markkanen ist, der ja ein spezielles Skillset mitbringt für seine Größe, teilweise in der Theorie, aber halt der einfach ein Rollenspieler sein kann und darf, der nicht irgendwelche Erwartungen erfüllen muss in Cleveland. Und das könnte sein, dass es hilft. Aber ich finde ihn irgendwie, er ist halt irgendwie einerseits einfach zu greifen, andererseits irgendwie schwer. Also er ist irgendwie ein spezieller Fall für mich irgendwie. Natürlich auch aufgrund alter Verbundenheit.
Ja, ich finde aber auch den Punkt mit der Theorie relativ wichtig, weil es ist ja bei ihm, er hat halt die Reputation, ein guter Shooter zu sein. Und ich glaube, manchmal ist das so ein bisschen die halbe Miete. Also so blöd das klingt, aber also der Wurf fällt ja momentan wirklich nicht gut. Und trotzdem wissen, glaube ich, gegnerische Teams, A, der wird werfen und B, der kann treffen, wenn er es nicht so regelmäßig macht, aber er ist halt keiner, von dem man absinkt. Und ich glaube, das allein deshalb ist er wertvoll für das Team. Er wäre noch viel wertvoller, wenn er den Dreier auf seinem normalen Karriereniveau treffen würde, also mit 36% oder noch ein bisschen höher.
Ja. Letztes Jahr waren es ja 40 oder um die 40.
Genau, letztes Jahr war es richtig gut und sonst war es immer irgendwie 35-36%. Also jetzt auch nie so überragend, aber auch da hatte er schon den Ruf, ein guter Shooter zu sein.
Ja.
Deswegen, ich glaube, wenn er sich da halt noch ein bisschen steigern kann, dann trägt er tatsächlich auch offensiv noch mehr bei. Aber in der Theorie und auch in der Praxis tut das halt einfach jetzt schon, weil die Leute ihn respektieren als Schütze. Ja. Und das ist einfach wichtig. Das ist so der Unterschied zu beispielsweise, was wir letzte Woche hatten mit den Celtics, mit Grant Williams oder Josh Richardson. Also Grant Williams trifft momentan auch über 40% seiner Dreier, aber er nimmt sie nicht so gerne. Und Defenses haben noch nicht angefangen, ihn ernst zu nehmen wie einen richtigen Shooter. Und dann verteidigen den einfach anders. Und das wird sich, wenn er die nächsten 3 Jahre auch über 40% trifft und sein Volumen ein bisschen steigert, dann wird sich das ändern. Aber momentan halt einfach noch nicht. Und Markkanen steht genau auf der anderen Seite. Der Wurf fällt im Moment nicht gut rein, aber die Leute nehmen ihn halt ernst als Schützen.
Weil der Wurf auch immer fallen könnte, theoretisch. Ja. Wenn man es nicht riskieren will, dann dumm dazustehen. Nee, absolut. Hast du irgendwas, was dich wundert, speziell?
Nee, also das finde ich eigentlich tatsächlich auch ziemlich erfrischend bei den Cavs, dass ich der Meinung war, dass sie irgendwie das, was sie da haben, sehr gut ausnutzen, sehr gut einsetzen. Ich finde, sie kaschieren sehr gut die Tatsache, dass sie eigentlich nur einen richtig guten Offensivspieler haben, weil das ist meiner Meinung nach der Fall. Was halt noch auffällt, ist, dass sie in vielen Spielen sehr Turnover-anfällig sind. Also sie haben da die dritthöchste Turnover-Quote von allen Teams. Also das ist schon ein gewisses Problem, was sie haben. Aber ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, manchmal dem Fakt geschuldet, dass es halt so viel Ballhandling-Last auf einer Person sich versammelt. Und auch, dass die Bigs irgendwie dann immer mal wieder gleichzeitig als als Passer eingesetzt werden, manchmal ein bisschen Ungenauigkeit da drin haben. Also das ist ja auch bei Mobley so ein bisschen das Ding, dass der,
ja,
dass der dann auch gerne mal ein bisschen wilden Pass spielt, ein bisschen ungenauen Pass spielt. Oder wenn er halt ins Dribbling geht, Leute dann doch das doch relativ hohe Dribbling vielleicht auch mal attackieren und ihm den Ball mal wegnehmen können. Also ich glaube nicht, dass das schlimm ist. Das ist auch bei einem jungen Team okay, wenn man sich irgendwie mal viele Ballverluste leistet, aber ist halt noch was mir aufgefallen ist. Aber ansonsten so im Sinne von, das machen sie jetzt irgendwie strukturell falsch oder so, nee, finde ich eigentlich eher im Gegenteil. Sie machen sehr, sehr viel, sehr gut mit dem, was sie haben.
Ja, eben. Also ich meine, wir haben ja gesagt, also das, oder du hast ja auch angesprochen, wie gut sie in der Offense halt ihre Möglichkeiten ausnutzen und eben auch in der Defense dieses spezielle Scheme irgendwie haben. Ja, da gibt's eigentlich viel zu sagen. Bliebe der Outlook?
Ja.
Dieses, nächstes Jahr, übernächstes Jahr? Wie sieht's aus?
Ja, also, wie gesagt, an die Defense glaube ich. Bei der Offense bin ich mir noch nicht so sicher. Einerseits halt wegen dieser explosiven Garland-Zahlen, also wegen diesem absurden Pull-Up-Shooting, was halt schon einfach sehr wichtig dafür ist, dass es momentan so gut aussieht. Ja, also ich hätte das jetzt auch so ein bisschen kombiniert mit, braucht es einen Trade, weil ich glaube, sie könnten tatsächlich relativ schnell zu einem echten Contender werden, was mich überrascht, aber ich halte es für möglich. Sie brauchen dafür halt noch einen zusätzlichen Wing, der Ballhandling und Shooting mitbringt und der irgendwie so ein bisschen was kreieren kann. Sie haben natürlich offiziell noch Colin Sexton, der nach der Saison Restricted Free Agent wird, der meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht unbedingt die langfristige Antwort ist, neben Garland. Also einfach, weil es, glaube ich, ja, passt nicht perfekt, also von der Länge her nicht so. Es gibt ja irgendwie das Gerücht, dass sie an Caris LeVert interessiert sind.
Okay.
Ich finde, das geht irgendwie schon in die richtige Richtung, aber ein richtig guter Shooter ist das halt auch nicht. Zu ihm verletzt. Wie so oft kam ich irgendwie auf den Namen Gordon Hayward als Spieler, der da noch hinpassen würde. Aber also ich finde, ihnen fehlt halt letztendlich ein Stück. Und dieses eine Stück ist halt auf dem Flügel zu verorten. Dann dauerhaft vielleicht auch noch irgendwie noch mehr Playmaking von der Bank und so. Das kann man alles noch adressieren. Aber ich finde, das ist so der eine große Makel, den das Team noch hat. Oder wie siehst du das?
Nee, also da bin ich bei dir. Also den hatte ich jetzt auch gesehen. Ich finde halt, ich meine, sie sind halt auch nicht wahnsinnig tief. Ne? Klar, es kommen die Verletzungen irgendwie dazu. Also Sexton raus, Rubio raus und so. Aber das ist halt auch so ein Ding, weil gerade, also, auch wenn du
überlegst. Kein Disrespect gegenüber Dean Wade. Flash.
Der ist natürlich der Nächste, der mir dann noch gekommen wäre. Aber ja, also das ist vielleicht so ein Punkt, wo dann vielleicht auch ein Trade komplizierter wäre. Weil was, klar, du kannst natürlich um Sexton rum versuchen, was zu bauen. Und was natürlich ein Vorteil ist, dass sie noch all ihre First-Rounder haben die nächsten Jahre.
Ja.
Also von daher ist da vielleicht schon was möglich. Ich wüsste jetzt auch nicht, wenn du jetzt als Wing irgendwie, kannst du Jeremy Grant auf die 2 stellen, um wirklich komplett lang zu sein, rund um Garland dann? Oder?
Das ist schon interessant. Also wenn man sich einen Spieler schnitzen könnte, wäre das wahrscheinlich Jalen Brown, den man da reinpacken müsste. Aber den kennen sie, glaube ich, nicht.
Auch nicht für Colin Sexton und ein paar Picks?
Ich glaube nicht. Sie können ja mal gucken, ob sie Lavine bekommen. Wäre auch nicht schlecht.
Ja gut, aber der verlängert ja und gewinnt dann in 2 Jahren die Championship. Wenn dann.
Ja.
Oder
nach den nächsten Conference Finals gegen die Cavs gewonnen wurden, meinst du?
Genau. Mit 36 Punkten im Schnitt.
Ja.
Von Patrick Williams natürlich. Mit dem hast du jetzt nicht gerechnet, ne?
Nee.
Ja. Auf jeden Fall, wo war ich? Wo waren wir?
Bei einem Wing, der noch für Sie interessant sein
könnte. Bei einem Wing, der noch für Sie interessant sein könnte.
Also.
Bradley Beal.
Ja, genau. Ich wollte auch da sagen, das ist noch so ein Name, der natürlich nahe liegt, den Sie wahrscheinlich nicht bekommen werden. Aber der Spielertyp wäre halt geil.
Der Spielertyp wäre geil. Ich meine, abgesehen davon, ich meine, dass niemand Urlaub machen will in Cleveland, ne? Um unseren Freund Joachim mal wieder zu zitieren. Ich bin gespannt, ob die Cavs halt eine Destination werden aufgrund ihres Setups, weil wenn du dir mal grundsätzlich so anschaust, also sie haben einen defensiv starken, vielseitigen Big plus einen Playmaking Scoring Guard oder einen Scoring Playmaking Guard, je nachdem, wie du Garland bezeichnen wirst. Aber das ist ja schon mal eigentlich was, wenn man danach geht, wie es sich ergänzt, ist das ja eigentlich schon mal eine optimale Voraussetzung für ein junges Team oder um ein Team aufzubauen. Dann hast du Allen, der noch länger unter Vertrag ist, der mit Mobley harmoniert. Gut, bei Garland steht die Rookie-Extension an. Du hast eben alle Picks. Also ich bin schon, also eigentlich das Fundament stimmt irgendwie, finde ich total. Und darum, ob du dann halt sagst, okay, mit diesem Team macht's A irgendwie Spaß zusammenzuspielen und B hast du da wirklich Möglichkeiten, schnell was zu entwickeln. Vielleicht, weiß ich nicht, sagt der eine oder andere doch, ist interessant für mich.
Der eine oder andere größere Name. Ja, irgendwie, also interessant glaube ich schon, aber ich meine, die Cavs waren auch mit LeBron nie ein Destination-Team, so was jetzt irgendwie die ganz großen Free Agents dann wirklich angezogen hätte. Deswegen, also ich glaube, wenn, dann wird es eher so Mid-Tier-Free Agent vielleicht geben, die Cavs dann so ein bisschen überbezahlen müssen. Aber
oder lass denn,
vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm.
Eben. Oder vielleicht das so formulieren, ein Team, bei dem jemand sagen würde, wenn er hingetradet wird, okay, hier kann ich mir auch vorstellen zu bleiben.
Ja, das wäre so der nächste so. Schritt. Und ja. die große Frage, weil finde ich echt schwer zu beantworten. Cleveland hat, glaube ich, schon einen sehr schlechten Ruf. So als Stadt und tatsächlich auch von Ownership her. Das spielt da ja auch
kommt noch dazu, eine große Rolle. Ja, das stimmt. Jetzt der kürzere Ausblick oder Outlook für diese Saison. Momentan sieht es gut aus. Ich glaube, Vierter sind sie im Osten. Was siehst du denn so an Möglichkeiten?
Also, sie sind jetzt nicht auf einer Stufe mit den allerbesten Teams im Osten. Das glaube ich zumindest nicht. Aber je nach Seeding würde es mich jetzt nicht schockieren, wenn sie vielleicht eine Playoff-Runde gewinnen können.
Okay, ja.
Also, es kommt ein bisschen drauf an. So, ich glaube, so gegen Miami, Brooklyn oder Milwaukee werden sie höchstwahrscheinlich keine Playoff-Runde gewinnen. Und ansonsten ist es irgendwie, ich finde, der Osten ist gerade halt sehr nah beieinander. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, was ist das Matchup? Wie entwickelt das gegnerische Team eine Strategie, um Garland so ein bisschen zu limitieren? Das wird, glaube ich, in den Playoffs eher gehen als in der Regular Season. Einfach, weil man ein bisschen mehr Zeit hat und sich ein bisschen mehr darauf vorbereiten kann. Aber ja, ich würde sagen, Ceiling für diese Saison ist eine Playoff-Serie gewinnen. Wahrscheinlich erreichen sie eher die Playoffs und scheiden dort aus, aber es ist ein sehr interessantes Team. Also, und ich glaube, dass sie schon ziemlich sicher unter die ersten sechs kommen werden. Also nicht ins Play-in-Turnier, sondern direkt qualifiziert sind für die Playoffs.
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, da sind sie einfach zu gut und haben, wie gesagt, waren bis jetzt einerseits zu konstant und haben auch Rückschläge zu gut weggesteckt, als dass ich da jetzt mir vorstellen könnte, kann das hier noch stark absinken oder abfallen. Auch wenn, wie du sagst, halt alles nah beieinander ist. Ich kenne auch der Matchup, zum Beispiel Chicago wäre, glaube ich, für sie gar kein so schlechtes Matchup, auch wenn die Bulls gute Guard-Verteidiger haben, aber gerade so gegen die Länge, glaube ich, wäre es schwierig.
Max ist so bereit, Vucevic loszuwerden. Ich spüre das.
Nein. Vucevic ist der einzige Lichtblick gegen die Cavs. Weißt du? Weil er Mobley und Allen rauszieht aus der Zone und dann Platz schafft für Zach und so.
Absolut.
Ist, wie ich meine. Mhm. Wie dem auch sei, eine Playoff-Runde, glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen und dann mal sehen. Aber auf jeden Fall ein cooles Team. War ein guter Bandwagon, fand ich.
Ja, auf jeden Fall. Hätte es eigentlich kaum besser treffen können.
Ja.
Ich meine, ich habe mich natürlich sofort schuldig gefühlt, als sich Rubio verletzt hat, aber
stimmt, ja.
Weißt du, wie das ist.
Stimmt.
Die Tage kommt auf jeden Fall wieder ein Voting und vielleicht mache ich einfach dir zuliebe einfach nur alle fünf Optionen sind die Heat.
Genau. Ja, das finde ich gut. Nein, ich möchte natürlich nicht, dass sich jemand verletzt. Das wäre gemein, nachdem Bam jetzt wieder zurück ist, aber
ja.
Sondern alle bestmöglich antreten. Auch die Bulls demnächst mal wieder. Das war echt ein bisschen.
Das war jetzt genug Bulls-Talk.
Ja, eben, vor allem diese Woche. Es ist frustrierend. Die Woche war frustrierend.
Willkommen in meiner Welt. Die ganze Saison ist frustrierend.
Ja, stimmt. Aber für die Bulls hat es trotzdem gereicht am Wochenende, ne?
Das stimmt. Gerade so.
Ja, gerade so. Weil Nikola Vucevic ja mal explodiert ist.
Ne? Ja, gut. Ich glaube, es war Feierabend.
Ich glaube auch, es reicht für heute. Freunde, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Für alle, die uns gerade zum ersten Mal zugehört haben und Lust hätten, uns öfter zuzuhören, ihr könnt uns, unseren Podcast sehr gerne abonnieren. Das geht auf Apple Podcasts, bei Spotify, Google Podcasts, Amazon Music und Deezer. Ihr könnt uns auch gerne folgen bei Twitter und bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich gerne mal bei Patreon vorbeischauen. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
ein Jahr